redet, ist nicht tot.
Chris Marquardt versteht so viel von Fotografie, dass er davon leben kann und ist so freundlich, mich an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Hallo Chris.
Na, hallo Holgi. Mehr schlecht als recht, aber ja.
Ja, wir schlagen uns so durch.
Man muss, ne?
Man muss, genau. Auf welche Weise sorgst du denn sonst für deinen Lebensunterhalt, wenn nicht mit Fotografie?
Ja, mit E-Books und solchen Geschichten.
Über Fotografie.
Über Fotografie natürlich.
Ja, nu, das meine ich ja mit davon leben können.
Nee, das meine, also mein Einkommen kommt aus diversen Dingen rund um die Fotografie, ja.
Das ist doch super.
Und nichts anderem.
Hast du das eigentlich vorgehabt, damals, als Nein. du mit dem Fotografieren angefangen hast? Also hast du gesagt, ich will Fotograf werden, ich will davon leben können?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mit 14 angefangen zu fotografieren und da, also davor schon mit so einem Knipser, aber mit 14 dann einigermaßen mit Spiegelreflex und naja, so aus dem Taschengeld quasi irgendwo zusammengespart. Und das war irgendwie ganz cool, aber so richtig jetzt tief rein versenkt habe ich mich erst viel, viel später. Und dann bin ich dann irgendwann mal beruflich erstmal so in die IT abgedriftet, wobei ich eigentlich Toningenieur werden wollte, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und nachdem das dann mit der IT nach einigen Jahren irgendwie dann doch nichts mehr war, ja, dann war die Fotografie plötzlich wichtig. Und dann habe ich ja relativ schnell sogar angefangen, im Nebenberuf erstmal so eine kleine Multimedia-Firma aufzuziehen. Na, das übliche Webdesign, ja. Und Grafikdesign.
Als man davon noch gut leben konnte, als noch keiner das selber konnte zu Hause. Ne?
Ja, aber das hat mich dann irgendwie doch ziemlich gestresst. Also das war dann doch nicht das Ding. Und dann wurde das mit der Fotografie wichtiger. Und dann kam das Thema Podcasten. Und dann habe ich ein Thema gesucht. Und da war die Fotografie zentral. Und da hat sich so parallel dann eben auch so die Fotografie im Hauptberuf rauskristallisiert. Ja. Ja, und da bin ich.
Das hast du jetzt davon.
Ja, nee, weißt du, bei dem Podcast haben sich dann Fotoworkshops ergeben und parallel dazu dann auch gleich noch irgendwelche Aufträge. Also das war so eine ganz interessante, so eine hübsche Entwicklung.
Ja, man rechnet ja eh immer nicht damit.
Ich
hätte ja auch nie gedacht, dass wir jetzt mal hier sitzen. Also
ich habe das kürzlich mal irgendwo gehört, wo einer gefragt hat, hast du einen Plan B? Und er meinte, Plan B?
Genau, hä?
D, ich bin bei D, mindestens.
Ja, kommt hin. Also mindestens D ist das gerade, ja.
Absolut.
Alter Vater.
Nee, vor allem, geplant habe ich das alles eh nicht.
Nee. Gewünscht habe ich mir das alles. Also das ist ja. So, wenn ich mir das so angucke, was ich so mache, gewünscht habe ich mir das schon irgendwie. Mit Leuten reden über interessante Dinge oder eben über unterhaltsame Dinge und davon auch noch existieren können, ist ja perfekt eigentlich.
Bei mir wird es gerade immer mehr das Reisen, also die Weltgeschichte sehen und dabei den Leuten irgendwie das Fotografieren beibringen und vielleicht noch ein bisschen was bei verdienen.
Mach eine Reisesendung draus.
Ja, warum nicht? Ja, so viel ist es nicht. Also wir reden jetzt von 3 halbwegs großen Reisen im Jahr.
Also 3 Sendungen.
Ja, 3 Sendungen.
Immerhin.
Na, weiß nicht, ob man damit irgendwie eine Community aufbauen kann.
Also geht es um eine Community aufbauen oder? Geht doch um Geschichten erzählen.
Ist doch ja, erstmal. Geschichten, aber das mache ich ja, weißt du, das kann ich ja doch irgendwie besser wieder mit Bildern.
Mhm.
Also.
Verstehe.
Reden ist so auch okay, aber das Erzählen mache ich dann doch lieber irgendwie visuell.
Ja. Und wie das geht, goldene Moderationsbrücken, und wie das geht, erfahrt ihr jetzt.
Ja, lass mal gucken.
Was ist das Thema heute?
Der Mensch. Vor der Kamera.
Der Mensch vor der Kamera.
Hatte ich letztes Mal so kühn angekündigt, ja. Ne? Sei kühn, hat man gesagt. Und ja, jetzt haben wir den Salat. Nee, lass mal kurz erstmal noch schauen. Wir haben so wieder 1-2 Kleinigkeiten aufzuarbeiten.
Okay.
Ach ja, genau.
Es ist schön, dass du so gewissenhaft bist. Immer wieder, ich bin so dankbar.
Nein, ich gehe kurz vor der Sendung durch die Kommentare.
Ja, aber immerhin.
Schau noch mal.
Ich bin kurz vor der Sendung erst nach Hause gekommen.
Also wer in die letzte Sendung, die Nummer müsstest du beisteuern, aber wer in die letzte Sendung zum Thema Fotografie reinschaut, der kann in den Kommentaren zum Beispiel den von Andrea sehen. Die hat nämlich zu dem Thema Kodak-Moment auch noch einen Kodak-Spot gefunden. Also ein Bild von einem Schild in einem amerikanischen Nationalpark. Das ist tatsächlich ein Kodak-Spot. Also hier hinstehen und von hier aus das Bild machen.
Ach so, als this is a photo opportunity.
Genau. Aber gesponsert von Firma Kodak. Also die haben es tatsächlich geschafft, da ihr Logo reinzukriegen.
Ist ja auch was, wo man denen Respekt zollen muss, ne?
Haben sie gut gemacht, ja.
268 ist übrigens die Folgennummer.
Gut. Manka hat mich noch korrigiert. Ich habe das mit dem weit- und kurzsichtig durcheinander gebracht. Weitsichtig ist natürlich das, wo man in der Brille große Augen hat, nicht kleine.
Richtig, das ist das, was ich nicht habe, warum ich auch immer ein bisschen bescheuert aussehe, je nach Brillenmodell.
Kurzsichtige Brille macht kleine Augen.
Ja.
Ja, der Tobias hat mich auch zurechtgewiesen. Die Jakobsmuschel war es nicht, sondern die Nautilus-Schale. Die Jakobsmuschel, also diese goldene Spirale-Geschichte, über die wir geredet haben. Die Nautilus-Schale ist die tatsächlich sich so kringelt. Und die Jakobsmuschel ist das Shell-Logo.
Stimmt.
Ja.
Jetzt, wo du es sagst, ne? So der Jetzt, wo du es sagst, Effekt. Ja, stimmt.
Ne?
Jakobsmuschel, ich hätte was essen sollen vorher.
Hast du Hunger? Ich rede auch nicht mehr von Essen. Okay. Nee, ich rede was von anderen. Nee, der Jonas, das fand ich auch nett, schreibt, nachdem ich Vrindt 271 zum Thema Beschneidung gehört habe, hatte ich echt Angst beim Titel hier.
Fimose ja. Bilder, ja.
Zum Glück ging es dann doch um die Fotografie. Naja, also, das letzte Mal waren Regeln dran, heute der Mensch. Ja, warum der Mensch?
Naja, weil, wie warum?
Also, oder warum?
Jetzt fängst du schon wieder an, mir so komische Fangfragen zu stellen.
Ja, natürlich, ne? Macht doch Spaß, ne?
Nein.
Holgi dumm aussehen lassen. Genau. Nee. Teil 3. Nee, also Mensch ist oft, wenn ich Fotos sehe von Menschen, also jetzt nicht Fotos, also Fotos, die Fotografen gemacht haben, die noch nicht so lange fotografieren, dann sieht man da oft wenig Menschen drin.
Ja. Ja, weil Menschen zu fotografieren sehr, ne, das, also ein Haus wehrt sich halt nicht. Ein Haus steht rum.
Ja, läuft nicht weg, ne?
Genau, das läuft nicht weg, das ist nicht genervt, genau, das musst du noch nicht mal fragen, ob du es fotografieren darfst. Mhm. Bei einem Menschen musst du halt hingehen und ihn fragen, darf ich dich gerade fotografieren? Und das ist halt echt kompliziert und es hat mir schon manches Foto versaut. Letztes Jahr gab es hier einen größeren Brand bei mir in der Siedlung und ich kam relativ spät erst dazu, also war schon gelöscht und so, nur gerade Abtransport, Kriminalpolizei war schon da, hat geguckt. Ja. Die Feuerwehr war am Einpacken, da saßen halt zwei Feuerwehrleute im Schatten an eine Mauer gelehnt, mit noch in voller Montur einfach die Helme neben sich gepfeffert, total verrußt und dreckig und verschwitzt und haben sich einfach ein bisschen ausgeruht. Und die hätte ich halt gerne fotografiert. Also das war ein wundervolles Foto, wäre das geworden.
Und da bist du vorbeigelaufen.
Und ich bin da lange, ich habe mich nicht getraut zu sagen, hier Jungs, darf ich von euch ein Foto machen.
Ist ja auch so, das ist ja eine Konfrontation, du dringst.
Darum habe ich mir dieses 300mm Objektiv gekauft, damit ich dann einfach weggehen kann und sagen kann, ja, leck mich, ich mach das einfach und frage dann.
Okay.
Weil löschen kann ich es ja immer noch, wenn die sagen, nee, ey, ist uns nicht recht.
Ja, kannst du, ob du darfst, ist eine ganz andere Frage, aber da reden wir nachher kurz
drüber. Natürlich darf ich das, ich darf es halt nur nicht veröffentlichen.
Nö, du darfst nach der aktuellen Rechtsprechung ohne Einwilligung kein Foto machen.
Tatsächlich?
Ja.
Ui, Mist.
Aha. Also ich will jetzt, das ist...
Entschuldigung, ne? Alle!
Disclaimer, ne? Das ist hier keine Rechtsberatung.
Ja,
Da wird jetzt mit Sicherheit noch jemand in die Kommentare die Feinheiten schreiben.
Genau.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber generell ist es mittlerweile so, dass du hier nicht Personen fotografieren darfst, die sich selbst auf dem Bild erkennen könnten.
Mhm. Das gefällt mir ja gar nicht.
Nee, ist auch so. Nee.
Ist vor allen Dingen auch sehr fishy, ne? Also ich habe, wenn ich jetzt so, ich hatte ja im Vorgespräch erzählt, dass ich mit meinem 300mm, mit meinem neuen, auf dem Flughafen hier war und die Kitesurfer fotografiert habe, aus sehr großer Entfernung springende Kitesurfer. Tempelhof, genau. Mhm. Die, natürlich können die sich aus der Ferne erkennen. Also die werden sich immer erkennen können, weil die genau wissen, das ist mein Kite, das ist mein Sprung.
Ja.
Aber sie sind halt nicht erkennbar, weil das Gesicht gar nicht zu sehen ist.
Ja, aber das
schwierige Sache.
Das Gesicht muss dazu nicht erkennbar sein.
Aha.
Wenn derjenige sich an der Haltung oder an den Klamotten oder ansonsten irgendein Merkmal wiedererkennen kann, ja, dann. Aber das ist natürlich immer die Frage. Also ich gehe das auch relativ locker an. Also ich fotografiere trotzdem Menschen. Und nicht nur Menschen, die ich jetzt irgendwie vorher gefragt habe. Und zum einen gibt's da immer noch so eine Geschichte mit Gruppen und wenn da gewisse Gruppen, wenn Leute zu einem Zweck irgendwo hingekommen sind, was weiß ich, eine Demo oder eine sonstige Veranstaltung, dann ist das in der Regel gar kein Problem. Und auch sonst ist natürlich immer die Frage, was kann dir denn passieren?
Ein paar auf die Fresse, eine Anzeige, Kamera weg.
Während dem Fotografieren, aber auch hinterher, ne? Stell dir vor, du machst das Bild, packst es auf deinen Flickr-Stream und.
Das würde ich im Leben nicht machen.
Ja, aber stell's dir einfach mal vor, dann kommt der andere und sagt, ey, nimm's runter, nimmst es runter.
Ja.
Der wird dich nicht sofort irgendwie auf, was weiß ich, 50.000 Euro verklagen.
Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die genau das tun. Und es vielleicht sogar genau darauf anlegen.
Ja, also den Fall in der Form habe ich jetzt noch nicht gehört. Das ist übrigens extrem regional unterschiedlich. Und deshalb ist es auch mal schwierig, wenn Leute sagen, darf ich das? Weil da kommen dann Fragen, die irgendwo aus Alabama oder so kommen. Ja. Und dann kann ich das in der Regel nicht sagen. Also es gibt so ein paar Ecken, wo es zum Beispiel generell überhaupt völlig unproblematisch ist, fremde Menschen ohne deren Einwilligung in der Öffentlichkeit zu fotografieren. Das ist New York.
Aha.
In New York sind die Street-Fotografen, die sind da glücklich.
Ach herrje, das würde ich mir ja für hier eigentlich auch wünschen.
Da gibt es sogar ein ganz bekanntes Urteil. Da hat ein Fotograf an einem, ne, du kennst so diese Gerüste, unter denen man manchmal durchlaufen muss. Und da hat so ein Fotograf an dieses Gerüst so Kamera rangeflanscht und Blitze und so ein kleines Studio aufgebaut.
Dass jeder, der reinläuft, sofort geknipst wird.
Und er hat dann Remote Super. Ausgelöst, ja, cool. Wenn da entsprechend cool aussehende Leute durchgelaufen sind. Und ja, die meisten, ne, die New Yorker, die sind ja immer beschäftigt, die haben das gar nicht mitbekommen. Und einer, der da durchgelaufen ist, das war ein jüdischer Geschäftsmann, so richtig mit dem Hut und den Löckchen und was alles dazugehört. Und dann hat der Fotograf aus diesen Bildern ein Bildband gemacht.
Geil.
Und hat den dann auch gewinnbringend verkauft und hat da insgesamt so um die $50.000 damit verdient. Und nach einem Jahr kam der Geschäftsmann, hat die Hand aufgehalten und hat gesagt, ich will Kohle.
Ja.
Ich will mein Geld. Und das ging dann vors Gericht und der Fotograf hat Recht bekommen.
Der Fotograf hat Recht bekommen?
Jawohl.
Super. Finde ich gut. Also es ist halt immer ein bisschen problematisch. Also was ich problematisch finde, ist, wenn ich in einer Weise fotografiert werde, wenn ein Foto von mir in einer Weise veröffentlicht wird, dass es unmittelbar Rückschlüsse auf meinen Aufenthaltsort, also auf meinen aktuellen Aufenthaltsort liefert. Das mag ich nicht. Mhm. Also das ist so mein Problem. Also wenn mich einer, ist mir schon mal passiert, dass irgendwer mich fotografiert und dann das geinstagrammt hat oder so, habe ich dann auch gesagt, hör den Scheiß auf. Es geht halt keinem was an, wo ich mich gerade befinde.
Ja, aber gut, dann ist das aber deine spezielle Sensibilität.
Richtig.
Andere Leute hassen ihr Doppelkinn oder wollen, was weiß ich, wollen nicht mit einer anderen Person gesehen werden oder und so weiter. Also gibt's ja 1000 mögliche Gründe.
Ja, stimmt, das ist ja auch der, klar, du willst vielleicht nicht mit anderen Personen gesehen werden.
Ja, und so weiter.
Wenn du mit deiner Geliebten irgendwo flanierst in einer fremden Stadt. Und das Foto erscheint im Netz oder sonst wo und deine Frau findet.
Ja, also insofern, was ich üblicherweise mache, ist, dass ich, wenn ich fremde Leute fotografiere, dass ich es denen dann zumindest sage, hier, ich habe ein Foto von dir gemacht, guckst dir an, ich finde das total cool, darf ich das behalten? Und dann kann der andere in dem Moment sagen, nö, lösch. Oder kann sagen, boah, geil, kriege ich eine Kopie. Also ich versuche dann schon den Kontakt aufzunehmen und von den Leuten dann mal zumindest irgendwie eine Kontaktmöglichkeit zu bekommen, vielleicht eine E-Mail-Adresse oder sowas. Mhm. Weil dann kannst du hinterher auch nochmal Kontakt aufnehmen und sagen, du, ich will jetzt ein Bildband machen, kriege ich deine Unterschrift für eine Release.
Macht das einen Unterschied? Ich habe es selber noch nicht so erfahren. Macht das einen Unterschied, ob du mit einer Spiegelreflex oder mit irgendeiner anderen Kamera kommst?
Also
je professioneller die Kamera aussieht, desto wohlwollender sind die Leute?
Nö, ganz im Gegenteil.
Im Gegenteil.
Das ist ja oft so, wenn du mit so einem dicken Rohr ankommst, da haben wir wieder die 300 Millimeter, dann macht das eher Angst. Das macht eher die Leute ein bisschen skeptisch, weil, ne, man hat halt so dieses Bild vom Paparazzo. Und das ist kein netter Mensch, der es gut mit dir meint, sondern das ist irgendeiner, der eine Sensation möchte. Also, da gibt's einfach in der Öffentlichkeit so gewisse Ressentiments.
Mhm.
Das kriegt man dann schon mit, dass Leute sagen, nimm das Ding weg. Aber wenn du mit so einer kleinen Knipse daherkommst, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern da kannst du mit einer, was weiß ich, mit einer kleinen Sony Nex oder sonst was, Micro Four Thirds daherkommen, oder mit so einer, na, dieser kleinen Canon 100D mit so einem Pancake drauf, mit 40 Millimeter, da nimmt dich keiner ernst, da bist du ein Tourist.
Ja.
Da wirst du... Da ist das viel einfacher, Bilder von anderen Menschen zu bekommen. Wir hatten jetzt am Wochenende Workshop in Hannover und da hatte ein Teilnehmer so eine kleine DJI Phantom dabei, so eine kleine Drohne.
Ja.
Wo dann unten drunter so eine GoPro hängt.
Mhm.
Haben wir gesagt, cool, machen wir ein Gruppenbild damit. Also so von schräg oben dann.
Ah,
so
das kleine Ding. Weiße Ding. Ich google das.
DJI Phantom ist so, ja, ist so eine relativ günstige. Die kostet, glaube ich, 500 € ohne Zubehör. Und dann kannst du nochmal für 200 € irgendwie noch eine GoPro dranhängen und dann bist du bei 700 €. Ja. Und das Ding ist cool. Das,
ja, ich habe witzigerweise, als ich jetzt auf dem Flughafen unterwegs war gestern, ja, das Stündchen, hat einer damit rumgespielt und ich dachte,
echt
noch,
cool. Aber
sieht
wenn
cool
du,
aus, dachte ich.
Wenn du damit jetzt für so ein Gruppenbild oder sowas in einem Wohngebiet rumfliegst und das hovert so über der Straße,
ja,
und dann laufen Leute vorbei, da kriegst du viele skeptische Blicke.
Ja, glaube ich.
Ja. Weil das auch natürlich mittlerweile nicht an allen Ecken positiv besetzt ist.
Zumal ja, da, wenn da erstmal so ein Ding rumfliegt und eine Kamera drunter hängt, gehst du ja mittlerweile, glaube ich, sogar erstmal davon aus, dass die Staatsmacht versucht, dich zu bespitzeln. Also gehst ja, glaube ich, also ich würde erstmal denken, so, was ist denn jetzt los? Werde ich hier beobachtet oder was? Also ich würde nicht zuerst denken, ach, da sind ein paar Nerds, die Bilder machen wollen.
Ja, stell dir vor, es ist so, dass du im zweiten Stock wohnst und plötzlich schwebt so ein Ding vor deinem Fenster.
Ja, ja.
Tja, hast du Spaß.
Ja, das ist, dafür sollte man sich eigentlich, also ja, wahrscheinlich werden wir auch dahin kommen, dass irgendwann jeder, weiß ich nicht, eine Armbrust zu Hause hat. Und wenn dann so ein Ding angeflogen kommt, dass es einfach mal abgeschossen wird oder
ja,
sowas.
Die Gesetzgebung, was das angeht, ist noch ziemlich schwammig. Also,
ja, und selbst wenn, also das ist, lässt sich überhaupt nicht überwachen.
Ne, natürlich nicht. Na naja, egal, also auf jeden Fall Menschen fotografieren, ne, ist ein bisschen kribbelig. Kann so, ne, so Mensch läuft weg, Mensch ist genervt, hält nicht still, kooperiert nicht unbedingt.
Aber was sagst du denen? Also du hast deine Kamera umhängen, denkst, da hinten sitzt einer, der sieht lustig aus oder sowas, gehst hin, sagst, ich finde, du siehst lustig aus, darf ich dich mal fotografieren?
Nee, also wie gesagt, ich bin ja dann der das so nicht ganz koscher macht und dann auch vielleicht hinterher fragt. Also nicht vorher. Oder ich frag sie vorher, wenn sie ganz cool sind und krieg dann halt im Zweifelsfall eine Abfuhr.
Ja.
Nö, aber ich gehe dahin. Also ich sag dann schon, hier, darf ich mal Bild von dir machen. Pass mal auf, ich gebe dir mal ein Beispiel.
Was im Übrigen, die Geschichte kann ich auch noch erzählen. Ich war ja auf dem Kongress im Dezember und da war halt auch die Policy, also gingen überall Schilder, hier nichts fotografieren, wenn du nicht gefragt hast. Mhm. Wo ich dann auch dachte, das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit so einer Ansage konfrontiert war. Und da habe ich halt auch gedacht, so, was für ein Scheiß, ey, jetzt mach doch nicht so eine Menkenke hier wegen ein paar Bildern. Mhm. Also weil ich die halt nicht veröffentlichen will, das sind halt Erinnerungsstücke dann für mich.
Ja, aber das weiß derjenige nicht.
Das weiß derjenige nicht. Und interessanterweise
habe ich. Du könntest dir jetzt ja später mal anders überlegen.
Stimmt auch. Und interessanterweise habe ich dann einfach irgendwie ein paar Jungs fotografiert und bin hinterher hingegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe euch eben von hinten fotografiert, weil die Silhouette sehr lustig aussah. Habt ihr ein Problem damit? Und die sagt so, nö, wenn ich nicht zu erkennen bin, scheißegal. Hm. Und das war das erste Mal, dass ich gelernt habe, dass es gar nicht so schlimm ist zu fragen. Ich habe vorher nie gefragt.
Ja, also wir sind natürlich schon mitten im Thema Streetfotografie, aber bleiben wir da einfach mal kurz dabei. Mhm. Geh mal ganz kurz auf tfttf.com/people.
.com/people.
Und dann kommen da so Porträts.
Ja, mich
mit Sommersprossen. Und wenn du da mal ein bisschen nach rechts durchklickst, dann kommst du so beim
vierten. Ah, da ist ein Pfeil.
Genau, dann kommst du so beim vierten, fünften auf so einen Typ mit einer weißen Brille.
Yo.
Thieves.
Ja.
Also, das kannst du ja mal irgendwie...
Hat der wirklich ein More Beer Tattoo auf den Fäusten?
Ja, jetzt pass auf, das ist so eine ganz klassische Geschichte. Was tust du auf der Straße, wenn du fremde Leute fotografieren willst? Also kannst rumrennen, kannst irgendwo hingehen, wo vielleicht viele Leute sind, die, ja, von denen man annehmen könnte, dass sie keinen Stress damit haben, weiß nicht, Märkte, Veranstaltungen, Oktoberfest, keine Ahnung. Mhm. Da gibt's ja genügend Ecken, wo du dich wahrscheinlich freust, wenn irgendjemand Fremdes dich fotografiert, weil du entsprechend betrunken oder sonst wie schön drauf bist. Das ist eine Situation, das war in San Francisco, da habe ich einen Workshop zu dem Thema gemacht. Und das ist eine Methode, die kannst du auch machen. Du stellst dich einfach in eine Straßenecke, die interessant aussieht und wartest.
Ja.
Also du campst da einfach mal so ein bisschen und sitzt da so wie die Spinne am Rand vom Netz und wartest mal. Also in dem Fall war es eben diese Seite von dem Haus, wo Thieves dran stand. Das war ein Pub, der so hieß, an der Ecke. Ja, und dann dachte ich, das ist ein cooler Hintergrund, da kann man irgendjemand davor stellen. Und dann kam dieser Typ entlang und der hatte so ein Skateboard unterm Arm. Also für die, die jetzt nur hören, wir sehen hier einen Menschen mit einer Lederjacke, einem grünen Baseball-Jersey an oder sowas, einer weißen, weiß gerahmten Brille mit dunklen Sonnenbrillengläsern, einem, ja, was ist das, so eine Art Strohhut auf?
Ja.
Also so ein runder Hut, so Form eines Strohhuts. Und dann zeigt er so die Knöchel mit Tätowierungen in die Kamera und da steht More Beer.
Das ist echt großartig.
Nein, der kam und das habe ich überhaupt nicht gesehen mit diesen Tattoos, aber der hatte eben ein Skateboard und die Brille und in dem Moment reicht es tatsächlich aus, zu sagen, hey, cool glasses, can I take your photo?
Ja.
Was glaubst du, warum der so rumläuft, wie er rumläuft?
Weil er gesehen...
Nicht, weil er sich verstecken möchte.
Ja, weil er wahrgenommen werden will.
Ja, in dem Fall hat er im Prinzip, habe ich ihm genau das gegeben.
Weil ja.
Er sagt so, ja, klar, kein Problem. Hat so, erstmal habe ich ein paar Bilder, ich habe ihn dann gefragt, ob ich ihn da drüben hinstellen kann, so 2 Meter weiter, weil da dieser Hintergrund und so. Mhm. Klar, cool, kein Problem. Ja, und dann hat er das so ein paar mit dem Skateboard und dann meinte er, do you want these? Und zeigt mir seine Knöchel. Und ich so, yes. Holy shit.
Ja, genau.
Ja, und dann hat er insgesamt irgendwie 3-4 Minuten für mich gepostet. Mhm. Und ich habe meine Fotos gehabt. Und das ist das eine Foto aus von dieser Session, was ich veröffentliche, weil das ist cool. Ich habe mir dann noch seine E-Mail-Adresse geben lassen, habe ihm das Bild geschickt, habe nie wieder was von den Menschen gehört. Mhm. Tja. Also Menschen, die interessant aussehen, also
stimmt, das ist eigentlich eine super Regel. Menschen, die auffällig aussehen, wollen ja auch auffallen und
natürlich
haben wahrscheinlich kein Problem damit, fotografiert zu werden.
Also das sind Menschen mit vielen Tattoos oder mit, weißt du, so jemand, wo du eigentlich so instinktiv auf die andere Straßenseite gehst nach 19 Uhr, weißt du? Oder Menschen mit was weiß ich, wilder Gesichtsbehaarung oder mit viel Metall im Gesicht oder sonst was. Die machen das doch in der Regel, weil sie anders sein wollen. Und das Anderssein ist auch das Auffallen damit.
Mhm.
Ja. Und da bin ich bisher fast nie abgewiesen worden.
Ja, da muss ich mich noch rantrauen. Also ich hab sogar Hemmungen, mit einem Mikrofon des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Hand Menschen auf der Straße anzusprechen.
Wobei du da natürlich eine richtige Legitimierung hast.
Ja, eben. Und selbst da habe ich Probleme. Also ich denke immer, nee, das ist jetzt schon ein Übergriff. Also die wollen nicht von mir belästigt werden. Und
das,
ich mach's halt trotzdem. Und das gehört sich nicht.
Ja, aber das ist dann doch Therapie. Also diese Street-Workshops, die ich ab und zu mache, die sind für die Leute tatsächlich auch Therapie, weil da steht vorne einer und der tritt den Hintern, um das mal zu tun. Und wenn du das mal ein paar Mal gemacht hast, dann kann das ein richtiger Lauf werden. Ich habe das sogar mal in meinem englischsprachigen Podcast auf Tips from the Top Floor, habe ich das mal vor vielen, vielen Episoden ja so weit thematisiert, dass ich gesagt habe, so, ich zeige euch jetzt mal, wie das mit Street geht, wie man fremde Leute anspricht. Und das mache ich vor Ort. Und da war ich in London und war da Camden Town Market. Mhm. Und war da morgens früh, aus einem Grund war ich da einfach morgens um 8:30 schon dort und musste noch irgendwie einen halben Tag totschlagen. Und habe das eben dort getan. Und da haben gerade diese ganzen Marktleute ihre Stände aufgebaut. Mhm. Da waren ein paar Security Guards. Und ich dann, weil ich eine Sendung aufgenommen habe, tatsächlich mit Mikrofon und Kamera.
Ja.
Und habe dann so quasi mir die doppelte Dosis gegeben. Und das war auch nicht leicht. Also es ist auch für mich nicht so, dass ich jetzt jeden Fremden einfach anlabere, sondern natürlich habe ich da auch Manschetten. Und dann bin ich hingegangen und habe erstmal die Leute interviewt und habe sie dann während dem Interview jeweils gefragt, ob ich auch ein Foto von ihnen machen darf. Und ein erstaunlich großer Teil der Leute ist da völlig kooperativ gewesen.
Mhm.
Das kannst du natürlich auch sagen, ne? Die sind Marktleute, die sind das gewohnt, viele Leute um sich zu haben.
Ja, trotzdem, das ist ja immer noch so ein leichter Eingriff in die Persönlichkeit. Du nimmst ja was von denen mit.
Was ich aber ganz oft da bekommen habe als Reaktion, war dann nicht nur das Ja natürlich, sondern auch das Danke fürs Fragen.
Mhm.
Also die haben das dann schon zu schätzen gewusst, dass ich auch nachgefragt habe vorher. Und du hast natürlich mit so einer Digitalkamera auch ein super Werkzeug, ein super Vertrauenswerkzeug und das Ding heißt Display. Das ist hinten auf der Kamera.
Ja, das ist wirklich gut.
Und dann kannst du dem, den du fotografiert hast, natürlich das Bild zeigen und dann sagen, hier, schau mal, das habe ich gerade von dir gemacht, ist das gut, soll ich es löschen?
Mhm.
Damit hast du sofort natürlich ein Vertrauen aufgebaut. Das funktioniert.
Muss ich mal ausprobieren. Ich muss so viel ausprobieren. Mhm.
Du, das machen wir mal irgendwie. Berlin ist klasse. Also die Touri-Spots und da mal irgendwie.
Stimmt, die sind wahrscheinlich auch gewohnt. Ja.
Da hast du nicht nur dann irgendwelche. Ich meine, da hast du natürlich auch die Leute, die mit einer russischen Uniform dastehen und irgendwie Kohle wollen, wenn du sie fotografierst. Aber
das ist auch super, oder?
Am Brandenburger Tor ist ja klasse, oder?
Ich finde das sowas von absurd.
Natürlich ist es absurd. Aber den Amis gefällt's. Nee, aber da findest du auch genügend Touristen, die witzig aussehen. Und die haben auch alle eine Kamera. Also da ist quasi dann so ein Waffengleichgewicht. Mhm. Also da kann man sich ganz gut mal so ein bisschen austoben, ohne dass man viel Angst haben muss. Aber jetzt mal überhaupt zurück zum Mensch. Also warum wollen wir erstmal, warum ist das so eine Angstsituation? Naja, eben, weil man eben möglicherweise eins auf die Fresse kriegt im übertriebenen Sinne.
Weil man vielleicht auch selbst nicht angesprochen werden will. Also du kannst ja kaum noch durch eine Fußgängerzone laufen, ohne ständig von irgendwie, meistens ein Tierschützer, von irgendwelchen Leuten belästigt zu werden, regelrecht. Also das ist, und dann kommt jetzt auch noch der Depp mit dem Fotoapparat, der noch nicht mal irgendwie Tiere retten will, sondern nur noch.
Na gut, warum wollen Menschen sich denn noch nicht fotografieren lassen? Also das ist natürlich, klar, du hast, ne, genau das, du wirst ja ständig irgendwie angelabert. Du siehst dich aber auch im Alltag überhaupt nicht so, wie die anderen Menschen dich sehen. Das heißt, auf dem Foto siehst du immer falsch rum aus.
Das Selfie-Problem von letztens.
Ja, das Selfie von schräg oben, genau. Damit man kein Doppelkinn hat. Nee, das ist nicht,
ich meine, das. Eher das Selfie-Problem, sondern also das Problem ist ja, wenn ich bin es ja gewohnt, mich im Spiegel zu sehen. Und in dem Moment, wo ich ein Selfie von mir mache mit der Frontkamera von meinem iPhone,
ja,
spiegelt das Foto ja. Also das sieht mich halt so, wie ich aussehe. Und das ist halt so ungewohnt, dass ich immer denke, so scheiße, ich sehe total krumm und schief und schlimm aus.
Du, ja, ich meine, das mach mal Video von dir, das ist noch schlimmer. Erinnerst du dich dran, wie es war ganz am Anfang, als du zum ersten Mal deine Stimme gehört hast von der Aufnahme? Ja, sicher. Das mag man auch nicht erstmal. Irgendwann ist es dann pfeif drauf. Also genauso passiert das auch mit dem Fotografieren. Wenn man nur oft genug fotografiert wird, dann gibt man irgendwann, dann gibt man irgendwann auf, dann sagt man, ist mir doch egal. Mhm. Also andere quasi die andere Leute in seinem Umfeld dazu zu bringen, einen zu ignorieren oder einen überhaupt erstmal ranzulassen mit der Kamera, das ist relativ einfach, indem man sie einfach ständig fotografiert, indem man ständig eine Kamera präsent hat, indem man sie übersättigt.
Ja.
Wenn ständig einer um dich rumspringt und Fotos von dir macht, ein Kumpel.
Ist dir irgendwann egal.
Dann ist es dir irgendwann völlig egal.
Anfangs hast du noch dieses, boah, Alter, hör jetzt mal auf. Ja, das, und dann
stimmt. Das ist auch bei, wenn du mal so eine richtige Fotosession machst, sagst du so, jetzt brauchen wir mal tolle Bilder für Projekt XY, für meine Webseite, was weiß ich. Dann ist eine der Sachen, die man tun kann, auf jeden Fall erstmal viel, viel schießen. Mhm. Ganz viel. Also ich sag mal, in einer Stunde 300 Bilder. Auf jeden Fall, eher mehr. Mhm. Weil der Mensch bewegt sich ja eh ständig. Der Mensch hält nicht still, auch im Gesicht. Weiß nicht, hast du mal von diesen Micro-Expressions gehört? Also der Mensch tendiert dazu, seine Mimik so schnell und so in Millisekunden zu verändern, dass dann teilweise auf Fotos eben Dinge drauf sind, die nachher so gar nicht gesehen wurden. Oder
ja. Deshalb musst du viel fotografieren. Es gibt ja sogar so Illusionisten, die sich dieses Umstandes bedienen.
Ja, natürlich. Ja. Ja, oder Lügendetektoren, was weiß ich, das ist ja alles irgendwie, ja, also der Mensch verändert seine Mimik so schnell und so subtil, dass da viele Fotos einfach helfen. Mhm. Außerdem helfen die vielen Fotos eben auch den Menschen, ja, ein bisschen abzustumpfen an der Stelle.
Ja.
Und dann geht's tatsächlich viel besser. Also Freunde in meinem Umfeld, ja, denen ist das mittlerweile egal. Und mir ist es mittlerweile auch, mir geht's ja genauso, wenn ich einen Workshop mache, dann kommen da dann des Öfteren doch mal Leute, die mich auch von dem Podcast kennen und die wollen dann natürlich auch ein Foto und dann landen die Fotos hinterher auf Flickr und da sind natürlich auch nicht dauernd tolle Bilder dabei, aber das ist so ein Gewöhnungseffekt, irgendwann ist es eigentlich nicht mehr so wild. Ich glaube aber auch, dass die Menschen heute, wo so viel fotografiert wird mit Handys und Smartphones und so weiter, dass die Leute sich da eh alle so ein bisschen mehr dran gewöhnen im Moment. Ja. Weißt du, zu Zeiten,
wo wenn du mit einer richtigen Kamera kommst, ist es halt doch nochmal eine andere Qualität, ne?
Du machst mit den Leuten ein bisschen Angst. Manche Leute brauchen das bei einer Porträtsession. Also ich habe auch schon Leute fotografiert, die haben auf was Filigranes überhaupt nicht reagiert, sondern den musst du dann mit so einem dicken Kasten kommen, der laut Kalunk macht. Mhm. Und dann passiert da was, aber manche Leute, die verschreckst du damit und dann ist es schon einfacher, vielleicht mit irgendwas ganz Feinem zu kommen. Ich meine, nicht, dass ich eine hätte, aber ne, so eine feine alte Leica oder sowas, die dann nur so tick macht, die dann so, ne, wo du schon hörst, wie super geil diese Feinmechanik da drin ist.
Ja, wobei die M9, die macht ja nicht nur Tick, ne? Die macht ja richtig Katschumpf.
Ja, aber das ist nochmal was anderes als irgendwie das Katschumpf von einer, was weiß ich, 5D Mark III oder sowas. Mhm. Die hat dann schon nochmal, ich finde, die hat schon nochmal was Aggressiveres. Wobei, da ist ja auch wieder viel Sounddesign dran, weil das soll ja auch wieder einen bestimmten Kundentyp ansprechen.
Ach echt? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das macht ja eigentlich gar keine Geräusche, ne?
Ich kenne die. Na doch, nee, da ist eine Mechanik in der Spiegelreflex, ist ja, Mechanik stimmt. drin. Und in
aber die muss halt nicht so laut sein, ne? Oder?
Die kriegt man auch ein Stück leiser, nur ist da immer so ein Zielkonflikt zwischen leise und schnell.
Ah.
Also je schneller die Kamera ist mit ihrer Mechanik, desto lauter ist sie ganz einfach auch.
Mhm.
Und dann gibt's manchmal so Silent Mode, da wird einfach die Mechanik noch ein bisschen runtergebremst und dann hast du im Prinzip die gleiche Menge Lärm, aber auf einen längeren Zeitraum verteilt. Mhm. Und das wirkt dann nicht mehr so laut. Na gut. Also, Mensch. Warum wollen wir denn Menschen auf dem Foto? Du könntest ja weiterhin Weinflaschen und Häuser fotografieren und, aber dann ist doch das Foto mit dem Mensch immer auch, oder
das oft lebt
auch
halt.
das Interessantere.
Das ist halt lebendig.
Ja, weil du, wie du sagst, weil wir Menschen sind, weil wir da uns reinversetzen können. Und das funktioniert übrigens bei ganz vielen Sachen, die nicht mal Mensch sind. Sobald wir irgendwas finden, was wir so vor dem Auge, wo wir so ein Muster erkennen, so ein Pattern matchen können. Genau.
Mustererkennung ist halt bei Gesichtern besonders und ausgeprägt.
Geh mal auf wtface.com, also wie WTF, aber wtface.com, das ist so eine Website mit Gesichtern in Dingen.
Ach so, Faces and Things, ja.
Aber das ist also eine super Sammlung, da kriegst du dich
teilweise nicht.
Das
ist echt sehr schön, ja. Super.
Also da kann man sich ja jetzt mal irgendwie die nächste Stunde durchklicken.
Das ist sehr schön. Da sind wirklich schöne Sachen bei.
Ja, yep, also durch die Bank weg sind die klasse. Also auf Seite 10 finde ich zum Beispiel diese gelbe Paprika oben. Die mal in groß. Es ist herrlich. Ah,
super.
Eine schreiende Paprika mit Zähnen. Es ist so geil. Also du merkst schon, wir versuchen eh immer Sachen zu finden, zu denen wir irgendwie eine Beziehung aufbauen können. Ja. Und das sind halt, ja, ich meine, Dinge schon, aber Menschen halt doch viel mehr. Es gibt da so eine Hierarchie. Also fangen wir nochmal bei diesem Subjekt an. Ne? Du willst da irgendwas Wichtiges im Bild haben. Und das nennen wir Subjekt, also den Hauptdarsteller im Bild. Und dann haben wir ja auch schon mal drüber geredet, wie kann man Dinge wichtig im Bild machen? Oder wie kann man wichtige Dinge im Bild, ja, wie kann man denen noch mehr Wichtigkeit geben? Und da haben wir über Helligkeit geredet, das Auge wird zu hellen Dingen hingezogen, wird zu kontrastreichen Dingen hingezogen, zu warmen Farben, also rot, gelb und so, zu großen Dingen, zu Sachen, die scharf sind, die im Fokus sind. Und dann kommen aber oben drüber so quasi nochmal eine Schicht wichtiger weiter oben, noch magnetischer sind halt Lebewesen.
Ja, alle, auch Tiere?
Auch Tiere. Mhm. Und dann stellst du aber da mal den Mensch daneben und dann ist der plötzlich noch wichtiger.
Mhm.
Und dann schaust du dir das Gesicht vom Menschen an, das ist noch mal wichtiger. Und im Gesicht gibt's dann noch so einen Bereich, der quasi alles andere noch mal übertrumpft. Und das sind die Augen.
Mhm.
So Augen haben so quasi die sind den Top-Spot, wenn es um Magnetismus
Spiegel
geht.
Spiegel der Seele.
Ne? Ja, natürlich.
Ja.
Und deshalb finden wir auch diese Pattern überall, diese Gesichter. Wenn man brauchst ja nur mal in Wolken gucken und so.
Mhm.
Ja, also den Menschen fotografieren, das hat was. Und man sieht's auch bei Fotografen, wenn die so über die Jahre so eine Entwicklung machen, und ich habe es bei mir selber gesehen, aber ich sehe es eben auch bei vielen anderen, dass man sich da tatsächlich hinarbeitet, also dass sich da viele hinarbeiten, dass viele erstmal natürlich erstmal die Dinge, die vom Salzstreuer im Haus
bis Strukturfotos macht.
Strukturen, Formen, Schatten, Linien, Texturen. Ganz toll. Ich meine, da gibt's ja richtig klasse, tolle, abstrakte Dinge. Mhm. Architektur, Landschaften. Und dann irgendwann taucht so langsam aber sicher der Mensch in der Fotografie auf. Bei vielen Leuten. Weil halt plötzlich nochmal was passiert. Und das muss nicht mal der Mensch als Hauptsubjekt sein. Der Mensch, der kann ja auch andere Funktionen in einem Bild wahrnehmen. Zum Beispiel
hinten als, rumlaufen, Größenvergleich.
Um als Größenreferenz zu dienen, ganz genau. Also du hast da irgendwie was Cooles. Ich versorge dich heute mal mit Links.
Na gut.
Du hast hier zwei Links in unserem Chatfenster. Und das erste Bild, das kommt jetzt aus Island.
Ja. Ah, der kleine Meer. Oh ja, da brauchst du den Menschen wirklich. Du meinst Seljalandsfjoss.
Seljalandsfoss. Das ist einer von den vielen Wasserfällen in Island. Und der fällt halt da so runter, ne, wie es Wasserfälle halt so tun. Und fällt unten in ein Wasserbassin. Und
sieht eigentlich relativ popelig aus, bis zu dem Moment, wo man den Menschen hinten rechts mit der blauen Jacke sieht.
Und man kann da auch hinten durchlaufen, das ist das. Das heißt, du kannst da tatsächlich Menschen hinter diesem Wasserfall, durch den Wasserfall durchfotografieren. Und da waren in dem Moment irgendwie 3-4 Menschen auf diesem Bild. Ich habe dann alle bis auf die eine Person tatsächlich digital entfernt.
Ach, da waren noch mehr drin?
Ja, aber da war so eine Konkurrenzsituation. Das war dann schon irgendwie wieder Schnappschuss. Und ich wollte aber so eine Geschichte erzählen. Also ich wollte, dass da derjenige, der sich's anschaut, du wirst erstmal von dieser weißen Wasserstruktur angezogen, weil die ist nun mal groß und hell und wichtig und kontrastreich, und dann erforschst du und dann plötzlich siehst du dieses blau bejagte Menschlein da hinten.
Wie, also womit hast du die digital entfernt? Photoshop?
Oder? Das war sogar Lightroom.
Und wie machst du das? Also wie kriegst du die Leute dann da raus?
Indem du andere Bereiche vom Bild über sie drüber kopierst.
Ah, das heißt, also du hast im Grunde einfach irgendwie einen Schleier von dem Wasserfall dahin kopiert.
Genau, du hast da so einen Reparaturpinsel, mit dem kannst du, oder so ein Healing Brush heißt der auf Englisch, in dem du so quasi Bildbereiche heilen kannst. Also das typische Anwendung ist, was weiß ich, Pickel im Gesicht oder sonst irgendwo ein Kratzer auf irgendwas, den du weg haben willst, und dann geht der quasi auf die Suche und versucht, irgendwas Passendes da drüber zu tun. Dann kannst du aber hinterher noch schieben und die Quelle und das Ziel quasi noch verändern. Mhm. Und dann habe ich mir einfach diese Menschlein angemalt und dann schlägt er was vor, das war nicht gut. Und dann habe ich das Quellstück quasi so hingeschoben, dass das dann irgendwie passt. Mhm. Und dann passt der dann die Strukturen so ein bisschen noch an. Und da kann man auch ziemlich effektiv mitarbeiten. Ja, also das ist das eine. Du, also dieser Mensch, der da dem Wasserfall eine Struktur gibt. Und das zweite Beispiel, das ist in einer Eishöhle. Da sind wir unter so einem Gletscher drunter.
Ja.
Und da habe ich auch eine ganze Reihe Bilder und die sind alle total cool und schön und alles. So,
ohne die Leute, also ohne die Menschen würde das halt nicht wirken. Also du hättest halt überhaupt keinen.
Du brauchst die Menschen, damit das dann irgendwie, damit der Betrachter sagt, ach du Scheiße,
ist das. Ja, dass das überhaupt auch einordnet, also das Ganze in eine menschliche Dimension oder in einen menschlichen Kontext einordnen, weil ohne die Menschen könnte das auch genauso gut ein Standbild sein von einer iTunes Musikvisualisierung oder sowas.
Und genau. Und das brauchst du immer dann, wenn du keine andere Referenz hast.
Ja.
Also wenn der Betrachter keine andere Referenz hat. Wer ist denn schon mal in so einer Eishöhle rumgestiefelt? Nicht so viele wahrscheinlich. Mhm. Wer ist denn schon mal hinter so einem riesen Wasserfall rumgelatscht? Vielleicht auch nicht jeder. Das heißt, du kannst das nicht wirklich einordnen. Wir gehen jetzt im Mai wieder in Himalaya. Da sind Berge, die sind unvorstellbar groß.
Ja.
Und du machst ein Foto und du hast hinterher überhaupt keine Ahnung mehr, ob dieser eine Klotz, der da hinten steht, so groß wie ein VW-Bus ist oder so groß wie ein Kieselstein.
Ja, außer wenn irgendjemand im Seil da hängt.
Und plötzlich, da hängt dann genau, da hast du dann so einen Kletterer, der da dranhängt, und den erkennst du vielleicht irgendwie nach einer Minute Bild erforschen.
Mhm.
Und plötzlich macht's wow.
Ja.
Ja. Also Mensch kann eine tolle Referenz sein, was die Größen angeht.
Frage zum Exkurs. Wenn du in Himalaya fährst, was nimmst du da für eine Ausrüstung mit? Weil du hast ja auch so ein Gepäckproblem. Also kannst ja nicht beliebig Zeug da hochschleppen, ist ja auch alles anstrengend.
Will ich auch nicht, weil da oben ist es tatsächlich anstrengend. Wir gehen bis zum Basislager vom Everest wir hoch, und das sind circa 5.500 Meter. Und ich sag mal so aus der Erfahrung, wir machen das jetzt irgendwie zum vierten Mal, aus der Erfahrung, alles, was über 3.500-4.000 Meter geht, wird echt anstrengend. Mhm. Und dann willst du nicht zwischendrin den Rucksack abnehmen und das Objektiv rausholen und die Kamera, ne, und überhaupt. Und außerdem ist es da staubig da oben. Dann kriegst du noch Dreck auf den Sensor und so. Also es ist so, am besten hast du eine Kamera dabei mit einem Reisezoom, was halt einen einigermaßen ordentlichen Bereich abdeckt und gut. Mhm. Also leicht, Travel Light, so das kleine Besteck. Das hat sich bewährt. Mhm. Das alles andere, wir hatten auch Teilnehmer dabei, die die komplette Ausrüstung dabei hatten. Die haben nach dem ersten Tag, haben sie diese Ausrüstung in ihre Reisetasche gepackt, die dann von einem Träger getragen wurde.
Ja, natürlich.
Und haben sich mit einer Kamera und einem Objektiv begnügt für den Rest der Reise und waren glücklich damit. Mhm. Also es ist, ja, leicht reisen, da bin ich aber mittlerweile relativ schmerzbefreit. Also wenn ich einen Schuss nicht kriege, weil ich halt dann die entsprechende Brennweite nicht habe, dann ist das halt so. Ja. Dafür kriege ich dann andere Bilder.
Und das muss man aber auch erstmal lernen, ne?
Ja, das also
so eine Gelassenheit
man,
dann dazu entwickeln.
Ja, ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, in der du ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das jetzt Urban Legend ist, aber man hört es immer wieder, dass im letzten Jahr so viele Bilder gemacht sein sollen, worden sein sollen, wie
in allen Jahren vorher,
in der gesamten Geschichte der Fotografie, ja, genau. Ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es fühlt sich so an,
ja. Ja, ja. Genau.
Und wenn du dann noch fragst, und wo liegen 80% dieser Bilder, dann kommt Facebook hinten raus. Mhm. Also, was wir an Material erzeugen heutzutage, deshalb glaube ich auch, dass Menschen sich immer mehr an das fotografiert werden gewöhnen, weil das ist halt einfach so. Aber also wir machen so viel Zeug. Wie sind wir jetzt da hingekommen?
Ich weiß es auch nicht mehr.
Den Bogen zurück?
Menschen, Himalaya, Größenreferenz.
Nee, das war nicht mehr da.
Ja, nee, ich meine, aber so sind wir da hingekommen. Größenreferenz, Gletscher, du hast gesagt Himalaya. Ich habe gefragt, was für eine Ausrüstung nimmst du da eigentlich mit? Und du sagtest, naja, egal,
so,
wenn ich
genau,
ein Foto nicht kriege.
Ach so, genau, die vielen Bilder. Ja, jetzt haben wir es wieder. Ja, die vielen Bilder. Also die vielen Bilder und da immer dieses Gefühl, was zu verpassen oder ein Bild irgendwie vielleicht doch gemacht zu haben oder nicht gemacht zu haben und man hätte es gerne gemacht. Da wird man dann mit der Zeit ein bisschen gelassener.
Das ist dieses Bild im Gletscher, also in der Höhle, eine 13. Sekunde, hast du das noch aus der Hand gemacht?
Ja, das ist aber auch eine 14 mm Brennweite.
Okay, da fällt so viel Licht rein, dass es egal ist.
Das kriegst du hin. Außerdem, wenn ich so lange Belichtungszeiten schieße, also nur kurz um zu erklären, also wenn du eine lange Brennweite hast.
Stimmt, wir machen das ja für Anfänger hier.
Ja, wenn du eine lange Brennweite, also viele Millimeter hast, dann wird ja jede Bewegung, die du machst, wird verstärkt, weil du nur einen ganz kleinen Bildausschnitt siehst und einen kleinen Bildwinkel hast. Und man sagt so üblicherweise 1 geteilt durch die Brennweite in Millimetern sollte die mindeste Belichtungszeit sein. Also wenn du 100 Millimeter hast, ein Hundertstel oder kürzer. Oder wenn du 500 Millimeter hast, ein 500stel oder kürzer. Das heißt, bei einer 14 Millimeter Brennweite, eine 13. Sekunde, ja, pfeif drauf, das ist schon noch aus der Hand zu machen. Also insofern ist das nicht kritisch. Und was ich aber dann tue, wenn ich lange Belichtungen mache aus der Hand, ist, dass ich dann in der Regel noch so einen kleinen Burst schieße. Also ich mache dann so tak, tak, tak. Ich mache dann irgendwie 3 Bilder hintereinander. Mhm. Und das erhöht einfach die Chancen ungemein, dass eins davon dann eben nicht verwackelt ist.
Stimmt, macht die Kamera auch mittlerweile automatisch. Du musst ja nicht nochmal extra auslösen. Oder machst du es mit mehreren Einzelbildern?
Mach deine das?
Wenn ich ihr sage, sie soll eine Serie schießen, schießt sie.
Ach so, ja, natürlich im Serienmodus eben Finger drauf lassen, das meine ich.
Ja,
Und da kannst du, also da habe ich schon teilweise Bilder mit 50 Millimeter eine halbe Sekunde aus der Hand geschossen.
Respekt.
Ja, aber dann halt wirklich so 8, 9 Bilder durch. Klack, 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 klack.
Und eins davon hat dann gehalten, ja.
Und du schwankst ja so ein bisschen immer, das ist normal, also hat nichts mit Alkohol zu tun, aber so ein leichtes Schwanken hat jeder und da hast du natürlich auch immer einen Scheitelpunkt.
Ja.
Und wenn du
den erwischst, hast du gewonnen. Ja.
Wenn du den erwischst, dann kannst du da schon irgendwie.
Das iPhone macht das ja neuerdings, ne?
Das absurd
schnelle Serien schießt, was man leider nicht abstellen kann, was mich ein bisschen ärgert. Aber
ich habe das neu. Ich habe das 5er, das
davor. Das macht das nicht?
Ich glaube nicht. Oh. Nicht, dass ich wüsste. Ja, egal. Also auf jeden Fall, du kannst ja technisch helfen, so ein bisschen was rauszuholen. Und natürlich habe ich einen 14 mm genommen, damit diese Höhle noch wilder wirkt und noch größer wirkt, als sie eigentlich ist. Ich meine, die war schon groß, aber die wirkt da natürlich nochmal irgendwie eine Nummer größer. Das ist auch so ein Trick, den auch so so Makler machen das ja auch ganz gerne, wenn sie so Wohnklos verkaufen wollen. Dann machen die da eben einen super Weitwinkel draus und dann sieht das irgendwie aus wie so ein Tanzsaal. Und dann kommst du da hin und
fragst dich, wo der das Foto gemacht hat. Ne?
Wo ist denn der Saal, den sie auf dem Bild hatten? Ja. Na gut, also der Mensch vor der Kamera. Der Mensch hilft. Der Mensch ist wichtig. Der Mensch ist eine Referenz für uns. Und wie gehen wir jetzt mit den Menschen um vor der Kamera? Also das ist natürlich jetzt echt schwierig, weil deshalb habe ich auch am Anfang der Sendung gesagt, oh Gott, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Weil lass uns mal schauen, was es so für Situationen gibt, in denen du Menschen fotografieren kannst. Also gibt es das Passbild, ne? Das ist so biometrisch und so. Das ist eher so technische Fotografie, also das ist eher so Fließbandarbeit. Ein Bewerbungsbild, da kommen schon andere Sachen zusammen. Wie soll das aussehen? Oder du machst für irgendjemanden eine Setcard, ne? Da will jemand modeln und dann brauchen die irgendwie ein Bild oder mehrere. Oder du willst ein Avatar machen für jemanden, der auf Facebook mal endlich kein so ein von schräg oben Selfie hat. Dann hast du da auch andere Anforderungen. Ne? Das muss irgendwie in klein funktionieren. Tun ja auch nicht alle Bilder. Oder du magst ein Familienbild machen. Mhm. Da musst du dich mit, was weiß ich, mit genervten Teenagern rumschlagen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja. Oder du hast, was weiß ich, den Fußballverein vor der Kamera.
Ich wollte gerade sagen, es gibt wahrscheinlich so viele Situationen, wie es Menschen gibt, in denen du die Menschen fotografieren kannst, oder?
Ja, du kannst ja schon ein bisschen, also ich versuche jetzt ja hier gerade auch so ein bisschen eine Kategorisierung zu machen. Also Einzelbilder können eben candid sein, also sprich aus der Hüfte geschossen, ohne dass derjenige das merkt. Mhm. Oder sie können mit vollem Bewusstsein, dass derjenige fotografiert wird, gemacht werden. Dann haben wir entweder eine Fotosession oder ein candid Foto, was wo dem anderen gesagt hat, ignoriere mich einfach und der tut dann so, als ob er dich ignoriert, aber kann es natürlich nicht wirklich. Mhm. Also das ist so eine Kategorie. Dann natürlich, ja, die Gruppenbilder, das sind auch Menschen. Also allein darüber könnte ich dir jetzt eine halbe Stunde was erzählen. Also wie gehen wir mit den Menschen um? Lass uns mal so eine Situation rauspicken. Angenommen, du hast jetzt hier einen Freund und der sagt, du hast so eine tolle Kamera.
Fotografier mich mal.
Ne, das ist doch der übliche Spruch, ne? Deine Kamera ist so toll, die macht doch super Bilder. Kannst du mal, ich habe hier für meine kleine Firma, ich habe ein Eismobil und ich möchte da gerne eine Werbung machen und brauche da ein tolles Foto von mir. So, wie gehst du da ran?
Stelle ich den vor sein Eismobil?
Und drückst ab, ne?
Genau.
Gut, ne, das ist
ja.
Das ist ein sogenanntes Environmental Portrait, ein Porträt mit Umgebung. Also wo derjenige in seinem natürlichen Habitat gezeigt wird. Mhm. Der Wissenschaftler vor seinen Reagenzgläsern, der Lehrer vor dem Bücherregal,
vor der Tafel,
was auch immer. Also der Fußballer mit einem Fußball unterm Arm, der Schwimmer im Schwimmbad. Also das ist so eine Kategorie, das Environmental Portrait. Wie gehst du ran, wenn du sagst, ja, ich brauche jetzt aber ein Bewerbungsbild?
Da stelle ich den halt vor einen neutralen Hintergrund, der vielleicht auch nicht unbedingt weiß ist. Obwohl.
Aber da wird es schon schwierig. Also dann hast du jemanden vor der Kamera stehen und ja, wie gehst du, also nicht nur wie gehst du mit dem um,
halt,
sondern wie gehst du technisch ran? Das ist schon mal eine ganz, also wir hatten schon mal drüber geredet, du hast da irgendwie vielleicht eine Vision, du hast ja jetzt sofort was gewusst, ne?
Ja.
So will ich es machen, so soll es aussehen. Du hast da sofort irgendwie, du hast ja schon Bewerbungsbilder gesehen. Also weißt du schon mal ungefähr, wo du hin möchtest. Und jetzt ist die Frage technisch, wie kriegst du es umgesetzt? Also, ne, Bewerbungsbild. Da reden wir jetzt eher so von so einem Porträt vielleicht, so ein Brustbild nennt man das, also was so irgendwo Mitte Bauch unten den Menschen abschneidet. Und ja, wie geht's technisch? Was für eine Brennweite benutzt du?
Gute Frage, was nehme ich denn da?
Das,
also
da geht's
für so ein
schon
Porträt,
los.
Also so für nur ein Gesicht würde ich halt 80 mm nehmen oder sowas. Also mein 50er auf meiner APS-C.
Warum würdest du das tun?
Weil ich weiß gar nicht, warum.
Weil du es schon mal gemacht hast,
weil es schon mal
schlecht ausgesehen hat.
Ja, genau. Aber eine sinnvolle Begründung hätte ich dafür jetzt nicht. Also
ja, aber das ist doch völlig gültig. Ich meine, das ist dann so
Du bist dann halt, du bist halt schön nah dran, aber
Wissensaneignung durch Osmose.
Genau.
Du hast du
bist halt schön nah dran und stupst nicht gleich seine Nase an, sondern
richtig.
Bist noch weit genug weg.
Was passiert, wenn du jetzt, angenommen, du gehst da jetzt ran mit einem, so einem 12 mm Weitwinkel? Was passiert? Nee,
da muss ich halt total dicht ran und.
Warum musst du dicht ran? Damit du denjenigen groß genug abbilden kannst.
Ja.
Weil ansonsten ist der total winzig im Bild. Und dann hast du plötzlich einen riesen Zinken im Bild.
Genau, weil du auch noch so eine Objektivverzerrung hast.
Ne? Und hübsche Verzerrungen, aber das ist nicht nur die Objektivverzerrung, sondern das ist einfach die Relation. Also der Abstand zwischen dir und Nasenspitze und zwischen dir und den Ohren ist einfach ein riesen anderer, als wenn du da einen Meter wegstehst. Dann ist der Abstand zwischen dir und Nasenspitze und dir und Ohren fast gleich lang.
Gibt's denn da auch so Faustregeln irgendwie?
Also die Faustregel heißt generell bei solchen Bildern, nimm eine Brennweite, die ein bisschen in den Telebereich geht. Also die 80 mm sind völlig cool für solche Porträts. 100, 130, 135, kannst du auch noch ein bisschen länger machen. Immer in Relation zum Vollformat. Ist da völlig cool, weil du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen bist du nicht so nah an demjenigen dran. Nee, du schlägst drei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen bist du nicht so nah an demjenigen dran. Das heißt, du machst ihm auch nicht so viel Angst.
Ja.
Also kannst du einen Schritt zurücktreten, das ist okay. Zum zweiten sieht deshalb die ganze Physiognomie des Gesichtes völlig natürlich aus. Du hast also, die Leute mögen keine großen Nasen auf Bildern. Es sei denn, du machst jetzt halt irgendwie so ein Comic-Bild, irgendwie so eine Cartoon-Geschichte. Ja, aber
davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
Aber wir wollen was, wo du dann bei Siemens auch einen Job kriegen kannst.
Ja, genau. Ne?
Also dann brauchst du also irgendwas, was gefällig aussieht und dann hast du eben damit die Nase so ein bisschen entschärft. Mhm. Und der dritte Punkt ist, was da im Hintergrund abgeht. Das ist ja immer gefährlich. Du kannst ja, also wir hatten jetzt auch im Kommentar, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber im Kommentar zur letzten Sendung hat einer geschrieben, da bei irgendeiner Veranstaltung wäre ein Profifotograf da gewesen und in dem Bild von ihm würde ihm eine Glühbirne aus dem Kopf wachsen.
Ja, habe ich auch gelesen.
Ja,
ne? Hochzeitsfoto, glaube ich sogar.
Sowas, ja.
Hochzeitsveranstaltung, ja.
Also Glühbirne aus dem Kopf, ne? Baumäste als Geweih, die Straßenlaterne aus der Schulter kommt. Also der Hintergrund ist nicht ganz unwichtig, wenn man Menschen drauf hat. Das ist nicht ganz unwichtig, aber bei Menschen kann der noch viel gefährlicher werden. Und mit so einer etwas längeren Brennweite, wenn du die bei einer, nicht gerade bei der kleinsten Blende schießt, dann bekommst du ganz einfach einen schönen, weichen, unscharfen Hintergrund, der nicht mehr ganz so ablenkt und stört.
Mhm. Wo die Glühbirne einfach nur noch ein bisschen schwammig daherkommt dann, ja.
Ja, es ist trotzdem natürlich gefährlich, weil wenn die hell ist, dann zieht die immer noch Blicke auf sich. Aber dann kann man sie hinterher auch wahrscheinlich relativ einfach irgendwo in der Nachbearbeitung entschärfen. Wegklonen, ne? Ja, also Bewerbungsbild, ein bisschen längere Brennweite. Wo stellen wir denn scharf? Auf welchen Punkt stellen
wir den Portrait? Die Augen würde ich versuchen, glaube ich. Ja, ich würde die Augen versuchen.
Genau so.
Weil wenn die Blende zu weit offen ist und du es auf die Nasenspitze machst, sind die Augen im Zweifelsfall schon wieder unscharf, ne?
Jetzt gehen wir mal noch mal kurz zu diesem Thema Magnetismus zurück, ne? Was ist wichtiger im Bild? Da haben wir ja gesagt, Lebewesen, dann Mensch ist wichtiger, Gesicht ist wichtiger, Augen sind noch wichtiger. Jetzt stell dir vor, du hast den Mensch drauf als Porträt, relativ groß dann im Gesicht, und du hast die Nasenspitze scharf. Dann siehst du immer noch die Augen, aber die sind nicht so ganz scharf. Aber du willst die Augen sehen, weil die Augen sind ja wichtig. Also wenn man dem Menschen in unscharfe Augen schauen muss, das kann so richtig, das baut Spannung auf, die willst du da nicht haben, glaube ich. Oder jetzt weißt du es, wenn du eine haben willst, jetzt weißt du, wie du eine machen kannst.
Ja, aber hinterher ärgerst du dich, weil du nur das unscharfe Foto hast und eigentlich doch das andere haben wolltest. Ne?
Ja.
Das ist halt auch so ein Problem. Darum würde ich es immer lieber versuchen, richtig zu machen.
Also auf die Augen ist erstmal kein Fehler.
Ja.
Ist generell überhaupt kein Fehler bei solchen Geschichten. Ja, das ist das Vorteil, das Environmental, die Environmental-Geschichte.
Du musst halt auch gucken, dass du nicht zu starke, der Magnetismus nicht vom Hintergrund noch übernommen wird, ne?
Ja, also.
Weil wenn der Eiswagen irgendwie besonders bunte Farben hat oder sowas und du stellst da einen blassen Typen davor.
Genau, jetzt sind wir wieder beim Eiswagen und jetzt hast du da, ja genau, das ist der irgendwie total knallebunt. Wobei, das gehört ja schon wieder zur Sache irgendwo. Wenn dann dein Kumpel der einzige Mensch auf dem Bild ist, dann hat er eine gute Chance, da trotzdem noch als wichtig wahrgenommen zu werden. Außerdem, was du natürlich tun kannst, ist, du kannst ihn so ein bisschen nach vorne holen und wenn du weitwinklig genug bist, bist du auch relativ nah dran und dann kannst du auch den Hintergrund so ganz leicht in die Unschärfe abtauchen lassen mit einer entsprechenden größeren Blende. Und dann hast du schon wieder so eine Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund. Generell bei Menschen, was gut funktioniert, ist überhaupt mal einen Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund herzustellen. Also, dass man den da dann auch sieht vor dem Hintergrund.
Also, dass er nicht eine rote Jacke anhat, während der Hintergrund rot ist.
Zum Beispiel. Also, ich meine, das kann total toll sein. Das kann richtig funktionieren. Aber ein guter Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund, zwischen Mensch und Hintergrund, hat bisher zumindest bei meinen Bildern noch keinem wirklich geschadet. Das ist so ein Klassiker, ne? Jemand hat schwarze Haare und du hast ihn vor einer schwarzen Wand.
Ja.
Und dann wir haben ja drüber geredet, dass die Kamera dann doch so einen eingeschränkten Umfang hat, einen Kontrastumfang hat, den sie abbilden kann. Und dann kann es total leicht passieren, dass die schwarzen Haare und die schwarze Wand hinten einfach verschmelzen. Und dann hast du plötzlich eben nur noch einen Kopf, der irgendwie so wie so ein Luftballon in der Luft schwebt. Total toll.
Und am besten noch einen schwarzen Rollkragenpullover, obwohl das dann wieder lustig aussieht wahrscheinlich hinterher.
Dann sieht's aus wie eine Fotomontage. Ja. Und das ist das Gleiche mit jemand mit grauen Haaren, der vor einem genau gleich grauen Himmel irgendwie steht. Dann hast du natürlich sofort irgendwie, verlierst du so ein bisschen was. Also Kontraste, die werden übrigens in so Fernsehstudios und auch in Fotostudios sieht man's, werden diese Kontraste künstlich hergestellt, indem man von hinten schräg hinten oben nochmal so ein Licht auf die Person wirft.
Ja.
Also das nennt man dann ein Haarlicht oder ein Hairlight oder ein Rimlight, so ein Randlicht. Also was dann passiert ist, dann hast du tatsächlich dann an den Haaren, auf den Schultern und so, hast du noch so einen leichten Lichtschein und der sorgt dann für diese Abgrenzung vom Hintergrund. Auf die Weise kannst du dann auch jemand mit schwarzen Haaren vor einem schwarzen Hintergrund fotografieren.
Macht man auch gerne bei Produktfotos, ne? Wenn so ein Premium-Produkt, irgendwie so ein schwarzer Fotoapparat beispielsweise.
Und dann so ein Licht von schräg hinten.
Genau, Licht von schräg hinten und schon sieht's total edel aus.
Das sieht man übrigens in letzter Zeit total oft, diese Fotoapparate, die dann so in so einem Teaser-Foto so aus dem Schwarz, aus dem Nichts hervortauchen, mit schemenhaften Konturen und...
Ja, das erste Mal, dass ich das so wirklich wahrgenommen habe, war bei diesen ganzen Guido Knopp Geschichtsdokus, die da im Fernsehen laufen, wo sie dann immer irgendwelche Zeitzeugen oder Augenzeugen befragt haben, die vor einem schwarzen Hintergrund gesessen haben und genau dieses Rimlight gekriegt haben von hinten auch. Ne? Das ist so eine Kante geworfen, ja.
Und das ist ein völlig übliches Stilmittel. Also wenn du Porträts beleuchtest im Studio, dann machst du da üblicherweise ein sogenanntes Dreipunktlicht. Also das ist der klassische Standard Dreipunktlicht. Du hast von vorne hast du zwei Lichtquellen. Eine ist heller als die zweite. Also du hast quasi ein Hauptlicht. Und dann hast du von der anderen, also sagen wir mal ganz grob so 45 Grad vor demjenigen steht das Hauptlicht, ein bisschen über der Augenhöhe. Und dann hast du ein zweites Licht, was dann auf der gegenüberliegenden Seite, auch von schräg vorne auf der anderen Seite, so ein bisschen die Schatten aufhält. Und hast du noch ein drittes Licht und das macht Haarlicht. Und dann hast du ein ganz klassisches Porträt-Setup. Und das siehst du in quasi jedem Porträtstudio, siehst du das.
Ja, wenn man es einmal weiß, dann muss ich mal drauf achten auch wieder.
Gibt auch total spannende Einlicht-Setups und so weiter, aber ne, so das ist das klassische Dreipunktlicht. Wobei, das kriegt man mit zwei Lampen gut hin, indem man anstatt der zweiten vorderen Lampe einen Reflektor nimmt und einfach von der ersten Lampe ein bisschen Licht quasi klaut. Lichtdiebstahl. Ja, also, Mensch, Porträtsituationen. Gruppenbild. Auch das müssen ja viele immer wieder mal tun. So sei das jetzt in der Firma, ne? Wir brauchen Gruppenbild für die Website oder Fußballverein oder also ich habe es mir ja zur Aufgabe gemacht, auf jedem Workshop ein Gruppenbild zu machen.
Ja.
Und nicht nur, damit man dann eine Dokumentation hat, sondern das wird natürlich Teil des Workshops. Das ist dann hier, jetzt zeige ich euch mal kurz eine halbe Stunde, wie man ein Gruppenbild macht. Und bring den Leuten dann so ein bisschen was bei. Was glaubst du, ist das größte Problem bei Gruppenbildern? In Deutschland.
Sie alle gleichzeitig zu so einem Freeze zu kriegen, der nicht verklemmt aussieht, oder?
Also das größte Problem, was ich bei Gruppenbildern sehe, ist tatsächlich, dass zumindest in unserer Kultur der Mensch so einen gewissen Sicherheitsabstand hat.
Oder ah, die rücken nicht eng genug zusammen.
Die rücken nicht eng genug zusammen. Die stehen dann immer so mit so einer, ne, kannst du so eine Handbreit dazwischen schieben mindestens. Das ist halt so. Andere Kulturen ist das anders. In Japan ist er noch größer, der Abstand. Aber es gibt durchaus Kulturen, wenn du mal so in den indischen Raum gehst oder so, da haben die überhaupt keinen, oder China, da haben die überhaupt keinen Sicherheitsabstand. Aber bei uns in Deutschland, ne, braucht man so ein bisschen Platz. Also die Leute sind dann eher keine Gruppe, sondern halt lauter Einzelpersonen. Und da muss man tatsächlich so ein bisschen, ja, also ich erkläre es den Leuten immer. Ich sage immer, hey Leute, hier, schaut euch mal an, wie ihr da steht. Da passt ja überall noch ein LKW dazwischen. Kuscheln wir mal, wir mögen uns doch. Ne? Dann kriegst du Leute zusammen. Wie kriegt man sie denn noch optisch zusammen? Man muss sie ja nicht unbedingt jetzt auf Tuchfühlung stellen.
Indem du sie staffelst.
Genau, du kannst sie einfach überlappen lassen. Dann hast du eine optische Überlappung, hast du nachher eh ein zweidimensionales Bild. Das ist also schon mal immer relativ einfach. Der Punkt, den du angesprochen hast, dass die...
Also das ist so, du kannst halt immer so, das ist halt so eine Undiszipliniertheit im Blick, finde ich, passiert sehr oft.
Also das genau, wenn irgendwie einer guckt, immer doof.
Ja, irgendwie, einer guckt, oder? Das kann man natürlich auch inszenieren. Was ich halt total super finde, sind Gruppenbilder, wo genau einer nicht in die Kamera guckt, sondern weil da irgendwas hinten rechts passiert, also komplett aus dem Bild sich rausorientiert. Sowas finde ich halt immer ganz schön wieder.
Ja, und wo du natürlich mit einer Einzelperson schon viele Bilder schießt, wäre es vielleicht mit einer Gruppe angebracht, vielleicht noch mehr zu schießen, weil du hast ja quasi mit jedem zusätzlichen Menschen auf dem Bild, multipliziert sich ja die Chance, dass irgendwas schief geht.
Ja.
Und das machen auch mittlerweile die Fotografen, also so, was weiß ich, Schulfotografen oder allgemein Gruppenbild. Kamera auf ein Stativ stellen und dann ganz viele Bilder schießen. Dann hast du alle Bilder, die gleich registriert sind, weil die Kamera ja stillsteht. Und dann kannst du hinterher sagen, okay, alle auf Bild 4 haben alle gut ausgesehen, bis auf Günther. Der war auf dem Bild 5 toll. Das lass uns mal seinen Kopf rüber klonen von Bild 5
auf
Bild
4. Stimmt, das kann man ja auch noch machen, ja.
Und das ist heute völlig gängige Praxis, dass du aus mehreren Bildern tatsächlich dann irgendwie so eine, ja, so ein Komposit machst, um, ja, stell dir vor, du bist Schulfotograf und du machst eben Bilder von den Kids, da will doch jede Mutter und jeder Vater möchte doch, dass ihr Kind am besten aussieht auf dem Bild. Und wenn da jetzt plötzlich der Sohnemann irgendwie gerade sabbert oder sonst was Blödes tut, ne, dann, sorry, dann kriegst du Stress. Also den Stress musst du dir als Fotograf nicht machen. Nicht, dass ich Schulfotograf werden wollte, das stelle ich mir jetzt eher stressig vor, aber
manchmal hast du halt den Salat, ne? Kannst du nicht mehr
manchmal raus, kommst du nicht mehr raus aus der Nummer, ne? Und das ist so eine ganz übliche Sache. Da hilft dann auch, wenn deine Kamera so ein Intervallometer hat, also alle paar Sekunden ein Bild schießen kann. Also können heute viele.
Ja.
Und man kann sich es auch, für die, die es nicht können, meistens so als externen Auslöser dazu kaufen. Und dann kannst du sagen, also ich mache das dann Kamera auf 3 Sekunden oder diesen Timer auf 3 Sekunden und dann schießt die Kamera alle 3 Sekunden ein Bild. Also das wie man das so von früher kennt, du hast deine Kamera, du stellst den Self-Timer und dann hast du 10 Sekunden, dann rennst du blöd rum, davor.
Genau. Fällst noch auf dich, die Fresse.
Quetscht dich irgendwo dazwischen und hast ein Foto gemacht und dann hast du noch nicht mal auf dem Film gesehen, ob es jetzt gut geworden ist. Das kannst du eigentlich heute anders machen. Ja, und dann kannst du die Leute mal, wie kriegst du denn die Leute noch dazu, so als kohärente Gruppe rüberzukommen? Was gibt's noch für Möglichkeiten? Also wir haben jetzt den Abstand, ne, ein bisschen zusammenrücken, dann klappt das schon mal besser.
Aber nee, jetzt scheitere ich. Also das ist also jetzt wieder, jetzt habe ich wieder das Quiz verloren.
Beim Fußballverein, alle haben das gleiche Trikot an. Oder haben ein Trikot an oder bei der Feuerwehr, alle haben eine Uniform an, also irgendwas, was die verbindet miteinander. Und das können eben Klamotten sein, das können aber auch irgendwelche Gesten sein, ne? Lass alle winken, lass alle, was weiß ich, dem Vordermann Hasenöhrchen machen, lass alle sagen oder sagen oder.
Also im Grunde ein Gemeinschaftsgefühl schaffen durch irgendwelche.
Ja, und das zeigt sich dann halt auch im Bild nachher. Also das funktioniert in der Regel ganz gut. Also Gruppenbilder. Ach ja, noch so ein Ding, ne? Du hast natürlich noch so ein Ding beim Gruppenbild. Du hast es passiert total leicht, dass jemand hinter dem Vordermann verschwindet.
Ja.
Und mir hat mal ein, das ist aber auch schon Jahre her, da hat mir mal ein Fotograf wo ich dann in der Gruppe war, Teil der Gruppe war, hat der Gruppenfotograf gesagt, so, und jetzt schaut mal alle die Kamera an und wenn ihr die Kamera sehen könnt, dann kann die auch euch sehen. Mhm. Und damit wollte er verhindern, dass die Leute irgendwie nicht drauf sind. Ja, aber das stimmt natürlich nur bedingt.
Ich wollte gerade sagen, halte ich meine Hand vor die Augen und gucke durch einen Schlitz.
Genau, also wenn du die Kamera
das
siehst,
das Erste, dann kann was ich machen würde, um da doof rumzutrollen, glaube ich.
Genau, dann kann die Kamera deine Augen sehen, aber ja. Ob dann dein Vordermann bis zur Nase dich von unten überlappt, das weißt du natürlich nicht. Mhm. Und da gibt's natürlich wieder ein paar Sachen. Also kannst natürlich aufpassen, also du kannst das Bild als Fotograf, und das macht man bei Gruppen bis zu einer gewissen Größe auch, dass man die so ein bisschen komponiert, sagt, nee, du geh mal darüber, du beweg dich mal weiter nach links, achte drauf, dass du da nicht weiter nach rechts gehst, also so ein bisschen Anweisungen geben, mhm. Mit Peitsche meistens, weil Gruppen sind ja auch laut und abgelenkt. Und die zweite Möglichkeit ist, du machst es halt nicht von Gruppenhöhe, sondern von weiter oben. Du hast das sicher auch schon mal
das
gesehen.
Das habe ich schon erlebt. Da war ich schon dabei, dass Gruppenfotos dann, wo der Fotograf sich auf so ein Mäuerchen gestellt hat oder sowas.
Ja, oder also bei uns Schulfotograf früher, der hat immer eine Leiter mitgebracht.
Ah ja.
Hat sich auf eine Leiter gestellt. Hat von da oben fotografiert. Ich habe mich immer gewundert, warum. Aber der hat damit natürlich zwei Probleme gelöst. Das eine Problem ist, die Leute gucken alle so ein bisschen nach oben. Das heißt, der Vordermann kann den Hintermann nicht mehr so gut überdecken. Mhm. Das ist so wie Kinositze, die so gestaffelt sind, nur halt dass du nicht die Sitze staffelst, sondern dass du deinen Standpunkt erhöhst. Mhm. Und das zweite ist der Hintergrund. Wenn es beim Einzelbild nicht wirklich ein Problem ist, sobald du eine Gruppe drauf hast, hast du auch meistens den Hintergrund sehr scharf drauf.
Und so ist im Idealfall die Gruppe ihr eigener Hintergrund, ne?
In dem Fall wird der Hintergrund eben, ist dann nicht mehr irgendwie das die hässliche Häuserfront oder der Parkplatz mit den Autos, sondern du machst halt plötzlich den Boden zum Hintergrund, wenn du von oben schießt. Also lass es irgendein blöden Parkplatz sein mit Asphalt, aber plötzlich ist der Asphalt ein sehr, sehr ruhiger und wenig ablenkender Hintergrund. Mhm. Und die Linien, die den Leuten aus dem Kopf wachsen, die gibt's dann halt in der Form nicht mehr. Und davor gab's halt hier eine Straßenlaterne, dort ein Fenster, was komisch aus dem linken Ohr rausgespingst hat und hier nochmal was und das hast du damit plötzlich alles im Griff. Also der Hochzeitsfotograf, der die Gesellschaft vom Balkon im ersten Stock fotografiert, den sieht man öfter.
Der weiß ganz genau, was er tut.
Ja. Er weiß exakt, was er tut in einem Moment und das Bild wird cool. Und jeder gefällt sich drauf, weil alle haben sie hochgeguckt. Und alle haben sie diesen Selfie von sich. Ne?
Ja.
Das passt also, funktioniert. So, Gruppen. Lass uns noch, das ist ja.
Was machst du, wenn du, also was ja eine der schwierigsten Sachen ist, ist sowieso überhaupt bewegte Motive zu fotografieren. Wie machst du das bei Menschen? Weil die bewegen sich ja auch noch erratisch in der Regel.
Vor allem Kinder, ne?
Ja gut, Kinder fotografiere ich nicht, weil die mich nicht interessieren. Ja aber stimmt schon, ja.
Kinder. Hat mal irgendjemand gesagt, arbeite als Fotograf, arbeite nicht mit Kindern oder Tieren.
Ja, beim Film sagst du Kinder, Tiere und Alte.
Ja. Ja, da ist was dran. Also es ist nicht leicht, wobei es gibt Leute, die das richtig gut können. Was machst du, wenn sich's bewegt? Kurze Belichtungszeiten und einen schnellen Triggerfinger haben.
Und also, möglichst kleine Blende.
Ja, wobei dann kriegst du wieder keine kurzen Zeiten hin mit den kleinen Blenden.
Das ist das Problem. Das ist halt auch wieder so eine Güterabwägung. Ne?
Das ist wieder ein Zielkonflikt. Und
Zielkonflikt war das Wort, genau.
Ja, das Wort. Ich liebe dieses Wort.
Ich merke das.
Güterabwägung, Zielkonflikt.
Zielkonflikt gefällt mir besser.
Lass uns noch mehr Synonyme finden.
Für Zielkonflikt?
Ist egal. Du hast das bei der Fotografie immer, ne? Du willst vielleicht eine kurze Belichtungszeit, aber dann hast du die Blende, die willst du aber kleiner haben, damit du mehr Schärfe im Bild hast. Ein Zwischending finden. Oder die ISO hochsetzen und auf das Rauschen scheißen, weil Rauschen ist in den seltensten Fällen wirklich ein Problem. Und die heutigen Sensoren sind dermaßen gut, dass du auch mal locker mit ISO 1600 oder 3200 fotografieren kannst und du merkst es hinterher nicht mal.
Jetzt reden wir aber nicht von einer 150 € Schnappschusskamera. Ne?
Nee, dann reden wir von einer Spiegelreflex mit mindestens einem APS-C-Sensor. Mhm. Aber da geht das, da kannst du mit sowas arbeiten. Und dann kannst du natürlich so Sachen machen wie Fokusfalle. Du kannst da also vorher vorfokussieren, sagen, okay, da werden die Menschen
Früher oder später kommt er daran vorbei.
Ne? Ja, oder die Menschen sind halt, du kannst halt einen Bereich scharf stellen zwischen, lass es, was weiß ich, zwischen 1 Meter und 3 Meter ist alles scharf. Das kriegst du hin, da kannst du dir so einen Schärfentiefe-Rechner mal online irgendwo schießen. Die gibt's als Apps für dein Smartphone, die gibt's online, dofmaster.com, D-O-F, steht für Depth of Field. Da gibt's einen Online Depth of Field Calculator zum Beispiel. Da kannst du jetzt mal eingeben, was für eine Kamera du hast und welche Brennweite und welche Blende und dann wie weit das Subjekt weg ist und dann klickst du auf Ausrechnen und dann sagt er dir, von wo bis wo das Bild scharf sein wird. Und so kannst du dir einfach mal so ein paar Werte vielleicht merken und sagen, okay, in der Situation fotografiere ich eigentlich ganz oft und da habe ich Leute, die sich um die 2 Meter von mir entfernt befinden und wenn ich da einfach mal drumrum so einen Bereich scharf habe, dann brauche ich schon nicht mehr scharf stellen. Dann habe ich vorher scharf gestellt, dann muss ich nur noch abdrücken. Dann braucht die Kamera keine Zeit mehr, um scharf zu stellen und um zu fokussieren und dann hast du schon gewonnen. Dann brauchst du nur noch Klick machen und fertig. So, und jetzt zum Schluss kommen wir noch zu den Problemzonen.
Ich bastle hier gerade noch rum, warte mal. 80 Millimeter, Blende 8, 8 Meter entfernt, Calculate. Ach, da ist es schon. Rechts zwischen 6,68 und ja, zwischen 6,5 und 10 Metern.
Oh, siehst du?
Und das ist immerhin, die Schärfenwurst ist 3,3 Meter dick.
Genau. Und die Dicke dieser Wurstscheibe, die ändert sich je nach Brennweite, je nach sogar je nach Kamera, weil die verschiedenen Kameras haben unterschiedlich große Pixel und je nach Abstand und ja, kann man mal spielen mit. Also nur mal, um vielleicht so ein bisschen ein Gefühl zu haben. Ich habe dann unterwegs, wenn ich unterwegs bin, also ich gehe jetzt nicht her und nehme meine App raus und fange an zu rechnen und so, sondern ich habe da halt mal geübt. Habe das mal probiert, habe Fehler gemacht, habe mich korrigiert und mit der Zeit bekommt man so ein bisschen ein Gefühl, was noch scharf ist. Dann eine Spielreflex hat üblicherweise auch so eine schärfentiefe Vorschautaste. Ja, ne.
Habe ich auch noch nie gesehen.
Kameras, wenn du so eine Kamera hast, wo du durch das Objektiv schaust, also eine Spiegelreflexkamera, ja, da schaust du ja vorne zum Objektiv raus, damit du das alles genauso siehst, wie es hinterher die Kamera sieht. Aber das stimmt nicht ganz. Damit die Kamera dir ein möglichst helles Bild präsentieren kann, während du durchschaust, macht dir das mit Offenblende. Ja. Das heißt, egal was du einstellst, und wenn du eine Blende 22 einstellst, wenn ein Objektiv 1,8 kann, dann schaust du durch und du siehst immer diese 1,8. Weil da viel Licht reinkommt. Du siehst aber natürlich dann auch die Schärfentiefe von diesem 1,8 und nicht die Schärfentiefe von dem 22, was du haben möchtest. Und wenn du jetzt auslöst, dann macht die Kamera, na, klappt sie in den Spiegel hoch und macht die Blende klein, wo sie eben hin soll, macht das Bild und macht die Blende gleich wieder groß. Das heißt, du siehst eigentlich nie, wie es aussieht. Und wenn du dann, das ist meistens links unten am Objektiv, also an der Kamera, aber links unten am Bajonett ist dieser Knopf und wenn du den drückst, dann schnappt die Blende dahin, wo du sie ausgewählt hast. Das heißt, dann würde sie mal zack kurz auf Blende 22 gehen.
Aha.
Und dann kannst du so ein bisschen abschätzen, wie die Schärfe aussieht. Das klappt manchmal gut, manchmal nicht, weil wenn du mit Blende 22, also das ist ja schon eine recht kleine Blende, dann wird das Bild natürlich auch plötzlich richtig dunkel. Das heißt, du potenziell siehst du dann gar nicht mehr, ob es scharf ist, weil es zu dunkel ist. Da hast du dann einen Vorteil mit so einer Kamera, die über ein Live-View und Display funktioniert.
Ja.
Weil da kannst du das dann tatsächlich auch live im Display sehen und das wird dann meistens, ja, da wird dann meistens die ISO angepasst automatisch, dass sich die Helligkeit nicht verändert. Dann siehst du, wie sich die Schärfe ändert, wenn die Blende dann tatsächlich gewählt ist.
Ich glaube, ich brauche doch noch eine Spiegelreflex, ne?
Na, jetzt habe ich dir schon wieder.
Jetzt hast du wieder ein Floh ins Ohr gesetzt. Ja, das ist furchtbar.
Nee, lass
uns. Ich könnte ja meinen letzten Bitcoin verkaufen. Noch kriege ich dafür eine kleine alte Spielreflex.
Ja, nee, der Kurs ist heute gerade wieder eingebrochen.
Echt?
Ja, die Chinesen haben wieder irgendein Gerücht in die Welt gesetzt.
Der Chinese wieder.
Ja, ja.
Naja, dann halt keine Spielreflex.
Nee, aber jetzt noch was ich auch für ganz wichtig halte und das ist, so ein Umgang mit jemandem vor der Kamera, wie schaffst du es dann denn überhaupt, so ein rundes Bild von jemandem zu machen, damit der sich dann auch gefällt? Weil das ist ja auch schon ein bisschen das Ziel, ne? Die Person, die du fotografierst, die wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche abgedrehte Kunst machen möchtest, dann hast du natürlich jemanden davor, dem du das Bild nachher auch zeigen möchtest auf dem Display und der dann sagen soll, oh, sehe ich cool aus. Mhm. Aber oft ist das ja so, dass der Mensch sich eben nicht so cool auf dem Bild findet. Wegen den Problemzonen. Was gibt's denn da so, wenn wir mal das Gesicht nehmen, was gibt's denn da für Problemzonen?
Naja, Nasenlänge, Kinn, Dicke.
Gut, gehen wir mal von unten nach oben, also Kinn.
Kinn, genau.
Kinn, ne? Doppelt, dreifach, wie auch immer. Ja, die meisten Menschen mögen sich nicht mit Doppelkinn. Das ist einfach so. Und wenn man so vorm Spiegel steht, am besten so im Bad, ne, sich noch so ein bisschen nach vorne beugt übers Waschbecken, dann sieht man das auch nicht so unbedingt, ne? Streckt Stimmt. so ein bisschen. Und dann sieht man sich auf dem Foto und da nimmt man den Kopf so ein bisschen nach hinten und plötzlich, ne?
Ja, man nimmt ja sowieso den Kopf ein bisschen nach hinten, wenn das Objektiv kommt. Bist du ja eher geneigt dazu, eine Absetzbewegung nach hinten zu machen.
Genau, und das sollte man mal vom Spiegel üben. Was passiert denn, wenn ich meinen Kopf so nach hinten schiebe? Und dann sieht man natürlich, da
das ist ganz grauenhaft.
Da quillt das Kinn unten raus. Das mag man nicht. Wie kannst du dagegen gegen dieses Doppelkinn bei deinem Model vorgehen?
Naja, nach oben gucken lassen. Also den Kopf heben lassen ein bisschen.
Ja, du kannst, also das ist
dann sieht's wieder schnell arrogant aus, ne?
Das ist eine Möglichkeit. Du kannst dich so vor dem oder derjenigen positionieren, dass du so leicht über der Augenlinie bist. Dann müssen die so ein bisschen nach oben gucken, den Kopf so ein bisschen anheben.
Ja.
Und das streckt dann schon. Das andere Ding, was du tun kannst, ist, du kannst denjenigen tatsächlich bitten, den Kopf so ein bisschen nach vorne, so parallel nach vorne zu schieben. Mhm. So, als ob du ihn an den Ohren packst und so leicht nach vorne ziehst, parallel. Ja. Das sieht dann von der Seite völlig bäh aus, aber von vorne fällt das in der Regel überhaupt nicht auf. Und du streckst halt auch das Kinn so ein bisschen. Also Kinn. Die eine Geschichte. Arbeiten wir uns mal nach oben vor.
Das macht der Mund.
Der Mund.
Ist gern mal schief, ne? Also eigentlich sind sie immer schief, die Münder.
Also es gibt wenige Leute, die ein völlig symmetrisches Gesicht haben. Ja. Schiefer Mund, das ist ja auch Teil der Person. Du willst ja schon die Person abbilden, wie sie aussieht. Mhm. Was beim Mund natürlich bei vielen auch so ein unangenehmer Faktor ist, sind natürlich Zähne.
Stimmt.
Also, was weiß ich, fleckige Zähne, weil du viel Tee trinkst oder rauchst oder.
Schiefe Zähne, faule Zähne,
ja. Gelbe Zähne. Also ich habe zum Beispiel vom Farbton her habe ich relativ gelbe Zähne. Mhm. Was tut man? Das ist so ein ganz typischer Fall für eine Porträtretusche.
Ach so. Ich hätte gedacht, du machst in der Aufnahme schon irgendwas. Also weiß ich nicht, Weißabgleich verstellen oder so.
Du kannst in der Aufnahme auch was machen. Weißabgleich verstellen, ja, dann ist halt der Mensch blau im Gesicht und die Zähne sind weiß. Mhm. Ja, das hilft also nicht unbedingt. Deshalb, du kannst aber, also ein typischer Studiotrick wäre da, du fotografierst mit sehr warmem Licht. Das heißt, du machst vor deine Lichter, wenn du die kontrollieren kannst, seien das jetzt Blitze oder sonst was, machst du relativ warme, so orange Folien davor oder benutzt irgendwie so ein Glühlampenlicht, was auch relativ warm ist, und machst dann hinterher einen Weißabgleich, der dieses Warm wieder rausnimmt.
Das klingt auch anstrengend. Dann lieber Retusche.
Ist es auch. Und deshalb so eine Porträtretusche. Ich meine, ich rede jetzt nicht vom Politikerbild, das irgendwie so aussieht, wie der Mensch überhaupt nicht aussieht.
Ja, wo ich mich auch immer frage, was, so sieht unsere Kanzlerin aus?
Ich rede davon, dass die so lächeln kann, ist ja unglaublich. Ja. Ich rede natürlich von einer sanften Methode. Also nicht jetzt wirklich absolut overboard gehen, sondern mach das ein bisschen sanft, ein bisschen anhellen. Was bei Zähnen, bei gelben Zähnen hilft, ist, das kannst du, wenn du sowas wie Lightroom benutzt, dann kannst du so einen Pinsel nehmen, den kannst du so konfigurieren auf so ein bisschen heller machen, so ganz klein bisschen. Und dann kannst du noch eine Farbe beimischen. Und da mische ich dann gerne mal noch ein bisschen Blau bei. Weil Blau und Gelb wird zusammen wieder zu Weiß. Mhm. Das Blau neutralisiert das Gelb so ein bisschen. Und dann pinsel ich vorsichtig auf die Zähne so ein bisschen helles Hellblau. Und plötzlich sehen die viel freundlicher aus. Ohne jetzt völlig fake auszusehen. Also das ist so eine Möglichkeit. Zähne.
Ja. Nase.
Was machen wir mit Haut? Also, ne, da haben wir natürlich erstmal, ne, das übliche Fältchen und so.
Ja. Aber will man die nicht haben? Also, weil die machen das Gesicht doch erst lebendig.
Die will man haben. Die will man aber nicht so sehr haben, wenn die Person vor der Kamera weiblich ist. Ganz oft kriegst du nämlich dann, also ich krieg's als Fotograf ganz oft, kannst ein bisschen weniger Fältchen und so. Mhm. Also Frauen sind da einfach sehr, sehr ja, die zählen die ja vorm Spiegel. Machen Männer ja eher selten. Mhm. Und da kannst du natürlich auch wieder so ein paar Sachen machen. Also eine Sache wäre, wenn du ein Schwarz-Weiß-Bild machst, nimm einen Rotfilter. Der macht Falten glatt.
Ach.
Ja. Kannst du mal probieren. Kamera mal auf, kannst du deine Digitale auch auf Rotfilter stellen. Probier das mal aus mit faltigen Gesichtern. Das andere ist, auch da kannst du natürlich im Nachhinein noch ein bisschen, ja, also ich denke jetzt nicht an irgendwie komplette Tränensäcke entfernen oder irgendwelche
Falten, ja, so Schatten, die eine Person um die definieren. Augen und sowas, hast du ja auch.
Sowas ein bisschen häufig, anhellen, ne? Zum Beispiel. Das ist auch eine freundliche Geschichte. Es ist ja immer eine Frage. So ein Bild erfüllt ja manchmal einfach auch nur einen Zweck. Also ein Bewerbungsbild mit tiefen, durchzechten Rändern unter den Augen. Da hätte ich vielleicht als der es auswählen muss, vielleicht unterbewusst schon irgendwie so, weiß nicht. Sieht aus, als hätte ein Alkoholproblem. Kann man ja schnell mal irgendwie reininterpretieren in irgendeinem Bild. Das geht ruckzuck. Also Bilder erfüllen auch einen Zweck. Also Problemzone Mund, Problemzone Falten, da kannst du mit diesem Klarheitenregler im Lightroom zum Beispiel, also so ein Pinsel mit ein bisschen negativer Klarheit und dann wird die Haut so ein bisschen glatter. Und dann,
was ist Klarheit?
Das ist dieser Lokalkontrast.
Ah, okay.
Damit kannst du ganz toll in irgendwelchen Steinoberflächen, Betonoberflächen, so fein strukturierte Oberflächen, kannst du diese Strukturen so richtig, Asphalt, kannst du so richtig gnadenlos rausarbeiten. Mhm. Der springt dich an. Den kannst du aber auch ins Negative rüberziehen.
So, dass er einfach ein Brei wird.
Ja, das ist dann wie so ein leichter. Erinnerst du dich noch so früher an die Zeiten des Filmes, wo man so teilweise so als Weichzeichner hat man dann so entweder so einen Damenstrumpf vors Objektiv gespannt oder man hat so einen Filter drauf gemacht und da so ein bisschen Vaseline drauf geschmiert?
Nee.
Hast du noch nie gesehen? Nee. Das ist so ein alter Fotografentrick.
Aha.
Und das ist quasi, negative Clarity ist quasi die digitale Vaseline.
Okay.
So, naja. Kann man so sehen. Und wenn du das einigermaßen sanft machst, da gibt's noch ganz andere Tricks, aber das ist so, wenn man das sanft macht, dann sieht das hinterher auch, dann, weißt du, dann, man kann's auch übertreiben, dann hast du plötzlich keine Poren mehr, dann sieht das aus, als ob du der Person irgendwie eine Plastikfolie vorgespannt
hättest. Das sieht dann aus wie so ein Playmate halt. Die haben ja auch keine Poren mehr.
Genau, also das, ich finde, das muss schon noch natürlich sein, aber eine sanfte Retusche an der Stelle ist relativ problemlos. Nase.
Die Nase ist eigentlich das Hauptproblem, oder? Mit der Nase sind die meisten Menschen unzufrieden, habe ich das Gefühl.
Ja, nee, das kommt total drauf an. Also es gibt Leute, die haben einen riesen Zinken und haben überhaupt kein Problem damit, ein Profilbild von sich zu sehen.
Ja.
Und es gibt Leute, die haben eine super tolle, süße Stupsnase und sagen, ja, aber meine Nase ist zu dick. Also das kannst du vorher nicht sagen, was für einen Knackpunkt die Leute haben, aber die meisten Leute haben einen Knackpunkt.
Ja.
Deshalb ist es übrigens auch sinnvoll, vielleicht vor so einem Porträt-Shooting einfach mal sowas auch zu klären. Also mal ganz offen zu fragen, du, gibt's eigentlich Dinge an dir, die du so überhaupt nicht kannst? Weil ich kann dann da vielleicht was machen, wenn du mir es sagst. Ich behalte es auch für mich. Also Nase, haben wir vorhin schon gesagt, Brennweiten machen da was. Also wenn du jetzt mit 24 mm ein Porträt schießt oder mit 80 mm, dann wird die Nase auf dem 80 mm wahrscheinlich ein bisschen stupsiger aussehen. Mhm. Und das wollen die Leute in der Regel. Die Nase soll nicht so groß sein. Ein bisschen
niedlich sein, ja.
Genau. Das andere, was du mit der Nase tun kannst, ist, Nasen haben in der Regel Wuchsrichtungen.
Ja.
Also wenn du mal so ganz frontal in den Spiegel schaust, dann bei den meisten Leuten wächst die Nase so ein bisschen in eine Richtung. Ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts. Mhm. Also dass die ganz gerade auswächst, das ist fast nicht der Fall. Und jetzt kannst du natürlich den Kopf so hindrehen, dass die Nase, dass quasi die breite Seite der Nase zu dir herzeigt oder die schmalere Seite der Nase zu dir herzeigt. Und schon sind wir bei der Schokoladenseite, weil das hat was mit der Schokoladenseite zu tun.
Aha.
Also Leute, die von einer Seite toller aussehen, das hat mit den Features im Gesicht zu tun und damit natürlich auch mit der Nase, ganz wichtig. Also schau dir das einfach mal an und sei dir dessen bewusst, wenn du jemanden fotografierst, wo die Nase hingeht und dann kannst du sagen, oh, wenn du den Kopf nach links drehst, kannst auch einmal um jemanden rumgehen und einfach mal anschauen. Dann kriegst du vielleicht eine Idee, von welcher Seite diese Person irgendwo ein bisschen vorteilhafter aussieht. Mhm. Also das geht. Ist noch so ein Ding, Kinn? Du kennst das, das kennst du aber so von Porträtfotografen. Ja, schauen Sie mal in die Kamera, drehen Sie mal den Oberkörper zur Seite ein bisschen, aber ja, schauen Sie trotzdem weiter. Also dieses Körper drehen, aber trotzdem gerade in die Kamera schauen. Ja. Das macht natürlich ein weniger kleiderschrankiges Profil, ne? Mhm. Ist so ein bisschen schräger. Und
kleiderschrankiges Profil.
Naja,
so, ja, das ist ein schönes Adjektiv.
Du bist nicht so kleiderschrankig. Bist nicht so viereckig, ne?
Ja.
Und nimmst einfach weniger Platz ein, du wirkst halt durch ein bisschen filigraner. Mhm. Und du gibst dem Bild eine Richtung, also dein Körper gibt dem Bild dann eine Richtung. Das heißt, Richtungen sind ja auch nicht ganz unwichtig in Bildern. Und wenn man es ganz übertreibt, also wenn man den Körper ganz weit dreht, und mach das mal. Bist du auf so einem rotierenden Stuhl?
Ich hast jetzt gerade? So einen
Bürostuhl oder
sowas? Nee, sowas besitze ich gar nicht.
Hast du nicht, aber alle, die jetzt auf so einem Bürostuhl sitzen, macht das mal. Lasst mal den Kopf geradeaus und dreht mal den Körper so richtig weit, bis ihr so quasi den Körper schon fast, also ich mache das jetzt, ich drehe jetzt meinen Körper fast nach hinten weg vom Mikrofon, schau immer noch nach vorne. Das ist dann schon so ganz über eine Schulter und das wirkt dann auch relativ schnell sehr weiblich. Das heißt, wenn du so ein Baseballspieler, so einen echten Kerl vor der Kamera hast, lass den mal so über seine Schulter gucken und dem wird das nicht gefallen, weil da ist er nicht aggressiv genug drauf.
Ja.
Da wirkt er dann feminin. Das ist so eine Sache. Aber was da auch passiert ist, jetzt nimm mal so eine Schulter nach vorne und jetzt nimm diese Schulter mal ein bisschen nach oben.
Ja.
Und was dann? Was passiert denn mit deinem Kinn?
Weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt mal, warte mal, ich schalte mal die Selfie-Kamera ein hier. Sekunde.
Also die vordere zur Kamera zeigende Schulter nach oben nehmen.
Ach so, ich muss mich dahin drehen und dann. Achso, warte mal. Ich krieg das gerade nicht reproduziert hier. Warte mal. Also, ich gucke in die Kamera so, und die vordere.
Du schaust in die Kamera und drehst den Oberkörper mal zur Seite, während der Kopf immer noch in die Kamera schaut.
Ja, ich kann meinen Oberkörper nicht zur Seite. Ich sitze auf meinem Sofa, während wir das hier machen. Weißt
ach, du sitzt auf dem Sofa.
Ja, ja, da ist das alles total kompliziert.
Ja, ich sitze ja auf so einem Stuhl, ne, mit der rotiert.
Ja, und nee, das funktioniert gerade nicht. Du musst jetzt beschreiben, was ich theoretisch gesehen hätte.
Also, was passiert ist, wenn du die vorne zur Kamera zeigende Schulter nach oben nimmst, ist, da quillt dein Kinn oben wieder raus. Du schiebst ja das Kinn nach oben. Du schiebst ja den Hals nach oben.
Stimmt.
Und du kannst aber natürlich auch die vordere Schulter fallen lassen.
Ja.
Also die zur Kamera zeigende Schulter ein bisschen nach vorne fallen lassen, die hintere ein bisschen hochnehmen und schon wieder streckst du das Kinn.
Mhm.
Also das ist auch nochmal so eine Möglichkeit, ein bisschen was mit dem Kinn zu machen. So, das hatten wir, die Nase hatten wir. Jetzt bei der Haut nochmal kurz, was ist denn mit Pickeln?
Ja, wegretuschieren.
Wegretuschieren?
Also wenn jemand mir sagen würde, hör mal, du hast doch so eine tolle Kamera, kannst du nämlich nicht mal fotografieren, würde ich sagen, ja, okay, und ich hätte halt einen Abdeckstift in der Tasche. Weil ich würde halt schon bei der Aufnahme würde ich da schon.
Und was machst du, wenn jemand, ich sag mal, so richtig Akne hat? So ganzes Gesicht.
Ja, die nimmst du mit, oder? Weil das gehört dazu, ihm dazu.
Richtig. Also da muss man tatsächlich so eine Abwägung finden.
Ja.
Genau das gleiche mit Warzen. Manche also Leute haben ja so eine Warze, die einfach irgendwo am Mundwinkel sitzt und dazugehört.
Ja.
Klären mit den Leuten.
Ja, also in dem Moment, wo es so aussieht, ich würde wirklich denken, in dem Moment, wo es so aussieht, als wäre die Hautirritation identitär. In dem Moment würde ich, glaube ich, die nicht wegmachen wollen, beziehungsweise drüber reden, ja.
Kurz ansprechen.
Ja. Und wenn es natürlich irgendwie so ein gelbes Ding an der Stirn ist, würde ich sagen, erstens drückst du dir den Scheiß jetzt aus, dann lassen wir 10 Minuten trocknen und dann mache ich dir ein bisschen Abdeckstift drauf.
Wenn du den dabei hast, ja.
Hätte ich dann in dem Fall. Ich bin ein oder großer Freund von Abdeckstiften.
Oder ich habe kürzlich jemanden vor der Kamera gehabt, der hatte ein Glasauge.
Aha.
Und das hat man schon bemerkt. Aber nicht so, dass man sagt, oh, guck mal, der hat ein Glasauge. Nee, aber das eine Auge war halt nicht so synchron mit dem anderen.
Mhm.
Das ist zwar, dieses Glasauge hat zwar in die gleiche Richtung geguckt, also die haben das dann irgendwie hinten an die Muskeln dran gehängt.
Mhm.
Aber das Augenlid war ein bisschen größer und die Pupille hat natürlich nicht mitgezogen, wenn der ins helle Licht geguckt hat. Und dann habe ich natürlich gefragt, was ist denn mit deinem Auge? Können wir da mal, wie muss ich drauf achten?
Mhm.
Und hat mir gesagt, du, ich habe ein Glasauge und ich kenne mich auf Bildern, habe da kein Problem damit. Aber wenn man es jetzt nicht irgendwie gleich sieht, also hier so auf der einen Seite so ein etwas hängenderes Auge habe, dann wäre mir das auch recht. Und dann konnte ich in dem Moment natürlich das zum Beispiel dieses Auge nach hinten nehmen, anstatt es vorne zu haben. Also
ja.
Kopf ein bisschen drehen, das nach hinten nehmen. Das da haben wir wieder einen Zielkonflikt. Ne? Wir haben da eine Nase, die in eine Richtung geht und vielleicht Augen, die, wo man vielleicht eins ein bisschen aus der Schusslinie nehmen möchte. Und wenn das entgegengesetzt läuft, dann kann es da natürlich schon ein bisschen schwierig werden.
Ja. Augen könnte man auch die ganze, also bei so einem Glasauge den Kopf so lange drehen, bis die Augen synchron aussehen und dann auslösen? Dass man sagt, beweg dich einfach mal ein bisschen?
Kann man machen. Was relativ wichtig ist, ist aber, dass schon beide Augen irgendwie drauf sind. Also Bilder, wo nur ein Auge drauf sind, drauf ist, ja, da muss man schon einen guten Grund haben, warum man das tut.
Mhm.
Augen sind unterschiedlich groß, generell. Mhm. Also auch da kannst du natürlich so die Größe ein bisschen ausgleichen, indem du halt das vielleicht das Größere nach hinten nimmst, dann wirken die ein bisschen symmetrischer. Aber auch da, also ich schaue da immer, welches Auge ist denn das, ich sag mal, das nicht so schöne, und dann kannst du das so ein bisschen entschärfen, indem du es einfach nach hinten nimmst. Vielleicht auch sogar bildlich entschärfen, also die Schärfe aufs vordere Auge legen. Oft will ich ja schon, dass beide Augen scharf sind, aber wenn ich das nicht kann, weil ich zu wenig Licht habe und mit zu großer Blende schießen muss, dann zumindest das der Kamera zugewandte Auge, das nähere Auge. Noch ein Ding mit Augen. Hast du schon mal das Wort Catchlights gehört?
Ja, letzte Sendung.
Haben wir mal drüber geredet.
Ja,
das sind diese kleinen
Reflexionen.
Diese kleinen hellen Punkte im Auge, die von irgendwie einer Lichtquelle, von einem Fenster, vom Himmel, von einer Lampe, vom Blitz auf der Kamera, von sonst was kommen. Und diese Catchlights sind so ein Thema, was Porträts wirken lebendiger, wenn Catchlights da sind. Also wenn du siehst, weißt du, das Auge, ne? Also dieser Punkt, dieser Glanzpunkt, der deutet ja, der zeigt ja so ein paar Sachen an. Also zum einen zeigt er die Dreidimensionalität des Auges an, dass das eine Kugel ist und nicht irgendwie eine Fläche. Und zum anderen zeigt er natürlich auch an, dass das Ding feucht ist und nicht trocken. Also dass der dem das Auge gehört, dass der lebt und nicht tot ist. Ne?
Mhm.
Und ich habe das mal als Experiment gemacht. Ich zeige das auch immer, wenn ich dann sowas mal mit Gruppen mache, zeige ich das immer, so eine Slideshow mit Bildern, mit Catchlights, und dann immer das zweite Bild
ohne.
Ist nochmal das gleiche Bild, aber die sind rausgeklont, die sind rausgeht.
Wird halt stumpf, ja.
Und es hat dann teilweise einen richtigen Gruseleffekt. Da denkst du, oh Gott, damit könntest du einen Horrorfilm machen.
Mhm.
Also darauf achte ich so ein bisschen. Wenn ich keine Catchlights habe, dann habe ich in der Regel einen Grund dafür. Was weiß ich?
Ich will. Da ist Chucky, jemand, die Mörderpuppe fotografiert hast.
Sowas, oder da ist jemand, der ist gerade völlig deprimiert und der soll auf dem Bild völlig am Ende, zu Ende mit der Welt. Dann sind die Catchlights, ne, so lebendig.
Mhm.
Sind dann vielleicht nicht so hilfreich.
Ja.
Also du erzählst ja dann mit solchen Mitteln auch Geschichten.
Ja.
Die Augen. Noch so ein Ding, was viele Leute nicht mögen, ist, das sind kleine Augen in Bildern.
Ja klar, kurzsichtigen Brille.
Nicht nur das, sondern allgemein. Also ich erwische mich da selber auch oft dabei, dass ich auf Bildern einfach die Augen nicht so weit offen habe, wie ich denke. Dass ich eher so durch Schlitze durchgucke.
Ja.
Und das sieht natürlich auf dem Foto auch irgendwie
bär aus. Habe ich beim Blitzen. Ich habe einen so schnellen Lidreflex, dass ich oft schneller als der Blitz bin. Das heißt, ich sehe dann gerne bekifft aus, also weil meine Lider im Blitzlicht sich schnell geschlossen haben. Das ist ein sehr unangenehmer Effekt. Also ich sehe auf total vielen Blitzfotos unfassbar bekifft aus.
Ja, ist noch ein Grund, vielleicht doch keinen Blitz zu verwenden.
Ja.
Ja. Nee, also du kriegst das Auge trotzdem relativ groß. Ich meine, wenn jemand tatsächlich kleine Augen hat, dann kannst du da nicht viel machen, aber oft ist es ja tatsächlich, wie die Leute halt ihr Auge bewegen oder wie es halt, also oft ist es nicht anatomisch bedingt. Und wenn du mal in einen Spiegel schaust, dann siehst du, dass deine Iris, also das Ding um die Pupille, dass das untere Augenlid schneidet.
Ja, hatten wir letztes Mal auch. Wenn du
hat
ein bisschen hoch guckst, wird das Weiß, also dass das Weiße rausguckt, wird das Auge ein bisschen größer.
Wenn du den Kopf so ein bisschen nach vorne nimmst, während du nach vorne schaust, dann kommt plötzlich wird die Iris größer, weil du halt mehr davon ihr siehst, und irgendwann kommst du an den Punkt, wo so ein bisschen Weiß zwischen Iris und unterem Augenlid siehst. Und damit kannst du super große Augen hinkriegen. Und die Leute mögen sich dann auch total. Das ist wieder
ein Zielkonflikt. Darum machen die Selfies immer von rechts oben, ne? Oder Überschreitung.
Das ist aber wieder ein Zielkonflikt, weil du hast natürlich, wenn du den Kopf nach vorne beugst, dann komprimierst du unten wieder dein Kinn.
Mist. Ja, musst halt die Kamera hochnehmen. Also, dann sieht es aber wieder albern aus, weil es von schräg oben kommt.
Interessanterweise sehen gute Porträts, die total locker aussehen, kannst du, wenn das ein Porträtfotograf ist, der auf alle diese Sachen achtet, dann kannst du als Model hinterher erstmal zum Chiropraktiker gehen, weil du irgendwie solche Verrenkungen gemacht hast. Also manchmal tut das dann für den, der da vor der Kamera sitzt, richtig weh, aber hinterher kommt ein richtig geiles Bild dabei raus.
Ich würde zum Chirotherapeuten gehen, weil Praktiker sind die ohne ordentliche Ausbildung.
Das sind die, genau, das sind die, wo die einfach nur sagen, es muss knacken.
Genau.
Ja, richtig. Chiro, was auch immer. Also Leute, die hinten an deinem Wirbelsäule rumknacken. Mhm. Ich gehe da eh nicht hin.
Das ist ein bisschen gefährlich.
Ich habe da Angst vor. Nee, also du kannst so manche Sachen, die funktionieren eben visuell sehr gut, sind aber nicht wirklich bequem. Und deshalb hast du ja oft diese Bilder, die du dann siehst von dir, wo du dir eben nicht drauf gefällst, weil du ein Doppelkinn hast und weil deine Augen klein sind, oder? Weil da warst du so richtig schön entspannt und du selbst.
Ja.
Aber
sahst halt scheiße aus.
Siehst halt scheiße aus.
Ist ja oft so, wenn man besonders entspannt ist, ne? Die Jogginghose sieht halt scheiße aus.
Ja, das ein bisschen wehtun schadet manchmal nicht. Ja, der Mensch vor der Kamera. Haben wir noch was? Problemzonen. Ohren?
Ohren?
Ja, ne, Ohren sind halt Ohren. Und
achte ich halt nie so drauf.
Ja, kannst du nicht ankleben. Wenn du einen Kopf drehst, wenn du jemanden den Kopf drehen lässt, dann finde ich es immer ganz hilfreich, wenn nicht ein Ohr verschwindet. Also wenn beide Ohren drauf sind. Genauso mit den Schultern. Wenn du so weit den Oberkörper drehst, dass die hintere Schulter verschwindet, dann fehlt dem Kopf so ein bisschen der Halt. Dann sieht das so ein bisschen aus, manchmal, als ob der gleich hinten runterfällt.
Mhm.
Also ich
fasse also gerne idealerweise den ganzen Menschen dann drauf haben. Ne? Das wäre
ja gut, dann ist natürlich wieder die Frage, wo schneidet man ab? Haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon mal gesprochen. Unterm Knie schneide nie. Mhm. Also Regeln. Wie gehst du mit so Menschen vor der Kamera um? Wo schneidest du ihren Körper ab, wenn du es denn tun willst? Und da ist diese Regel unterm Knie schneide nie, ist tatsächlich so eine Geschichte, die ich versuche zu beachten, weil so mitten am Oberschenkel kann man gut schneiden.
Mhm.
Das ist sogar so ein Standard-Shot in Hollywood, in den Filmen. Also so ein Porträt, das aber bis unter die Hüfte geht, bis zur Mitte Oberschenkel, aber den Oberkörper beinhaltet.
Mhm.
Das ist so ein typischer Mittelshot, ich weiß gar nicht, wie der auf Englisch heißt, aber da der in Hollywood irgendwie populär wurde, wird der hier tatsächlich amerikanische Einstellung genannt.
Ja.
Redest du von amerikanischen, dann weiß der Kameramann sofort, genau. Was du willst.
Hat man im Film auch.
Ja. Und der funktioniert, aber unterm Knie funktioniert irgendwie nicht. Da sieht so ein bisschen amputiert aus.
Ja.
Das gleiche mit den Schultern. Also unterm Ellenbogen schwierig. Dann lieber die ganze Hand mit drin haben. Wenn du so ein Brustporträt machst, Mitte Oberkörper funktioniert, den unteren Teil des Menschen abzuschneiden. Höher, so auf Halshöhe funktioniert eher nicht. Weil dann hast du schon wieder so Amputationen. Deshalb sind auch diese Büsten in den Museen, haben ja immer noch so ein bisschen Schultern mit drin.
Weil, und wenn es nur ein Ansatz ist. Ja.
Aber da hast du dann, also einen reinen Kopf, den hast du vielleicht bei Totenmasken oder sowas. Aber so in der Regel haben Büsten immer noch so ein bisschen Oberkörper mit drin.
Haare?
Haare, ja, auf so die üblichen Sachen achten. Also ich meine, wie gesagt, nochmal, das Porträt hat ja vielleicht ein Ziel. Also wenn es ein Bewerbungsbild ist, dann sagst du, hier, kämm doch mal, da ist was wuschelig.
Ja, ja.
Oder du hast da links noch zwei Schuppen, mach die mal weg.
Mhm.
Sonst klone ich die dir nachher raus. Ja. Und jetzt noch ganz, also gleich sind wir durch, aber ganz zum Schluss, wie kriegst du denn jemanden locker vor der Kamera? Das ist nämlich noch so ein Ding.
Indem du mit ihm redest.
Also wenn ich dir jetzt sage, Holgi, du bist jetzt vor meiner Kamera, sei doch mal natürlich. Schau mal natürlich. Sei mal du selbst.
Mach nichts, was du nicht sonst auch machen würdest. Sei ganz spontan. Jetzt!
Benimm dich ganz normal wie immer. Ignoriere mich.
Das geht halt nicht.
Nee, denk jetzt halt nicht an grüne Elefanten.
Nee, es geht halt nicht. Also was ich da machen würde, ich würde halt mit den Leuten reden. Also mit denen spielen und die mit der Kamera spielen lassen. Mhm. So, guck mal da lang. Also sich, sowas. Also einfach sich, eine angenehme Atmosphäre schaffen irgendwie.
Sich Zeit nehmen. Ja. Erstmal, also wichtig, ja, Zeit, da, ja. nicht sagen, hier, du, in 3 Minuten muss das Ding im Kasten sein, dann baust du ja Druck auf. Nee, lass uns 1 Stunde Zeit nehmen. 2 Stunden. Also eine Porträtsession, wenn ich eine ordentliche Porträtsession mache, dann dauert die 2 Stunden. Und das heißt, derjenige kann sich an die Kamera gewöhnen, wenn der das nicht gewöhnt ist. Du kannst viele, viele Bilder schießen, von denen du wahrscheinlich die erste Hälfte eh wegwirfst. Haben sie früher Fotografen gemacht, in Studios, als noch mit Film fotografiert wurde. Die haben erstmal so getan, als ob sie 3 Filme vollschießen. Nur ja. Um das, ohne Film in der Kamera, nur um das Model erstmal so ein bisschen locker zu machen.
Warm quatschen, ja.
Warm quatschen, ja. Nach 36 Bildern nach hinten gehen und sagen, ich wechsle mal den Film. Ne? Und dann machst du das 3-mal und dann hast du die Leute warm gequatscht und das kennst du vielleicht auch in der Radiosendung, dass du manchmal Leute erstmal so ein bisschen locker machen musst.
Ein paar Minütchen mit denen reden, was sie gefrühstückt haben und so, ja.
Genau, und das kriegst du natürlich da auch hin. Überhaupt viel erzählen. Wenn das und das Model vielleicht gar nicht so viel reden lassen. Also schon okay im Radio, aber beim Fotografieren, wenn derjenige, den du fotografierst, redet, dann hast du immer irgendeinen komischen Mund auf den Bildern.
Das kannst du ihm direkt was zu essen geben auch.
Ne? Das ist noch toller, ja. Nee, da hast du tatsächlich so eine Schwierigkeit. Lass die Leute nicht reden, quatsch sie eher ein bisschen tot. Mhm. Nicht jedermanns Sache, aber das kann man sich so ein bisschen aneignen. Es muss auch nicht immer sehr sinnvoll sein, was du da redest. Also was ich finde, ich meine, das sind wir uns, glaube ich, einig. Porträts, wo derjenige nicht bemerkt, dass er fotografiert wird, die wirken in der Regel auch sehr natürlich.
Ja.
Und sowas möchte man eigentlich hinbekommen.
Ja.
Nur eben im entsprechenden Anwendungsfall, während er sehr wohl weiß, dass er fotografiert wird, weil es geht gerade um diese Person.
Ja.
Und was da funktioniert und was unglaublich gut funktioniert, ist, zwischen den Posen zu fotografieren. Also du sagst, na, jetzt hier, Kopf ein bisschen nach links, bisschen hoch, oh ja, mal nach vorne. Ich sag übrigens, ich erkläre den Leuten auch immer, was ich da tun, warum ich's tue. Mhm. So, Kopf ein bisschen nach vorne, dann wirken die Augen ein bisschen größer. So, jetzt schieb mal deinen Kopf parallel noch ein bisschen zu mir, so wie deine Ohren mehr in meine Richtung. So, jetzt, dann wird das Kinn ein bisschen gestreckt. Boah, super sieht das aus, ne? Dann redest du, redest so. Und
währenddessen löst du die ganze Zeit aus, ne?
Währenddessen schießt du schon mal die ganze Zeit. Das heißt, das musst du auch üben, weil wenn du dich dann nicht mehr um die Technik kümmern musst, hast du einen riesen Vorteil.
Ja.
Und dann quasselst du und redest und redest und die Leute, ne, sind dann irgendwie, du überforderst sie dann auch ein bisschen, weil du den Anweisungen gibst und gleichzeitig dies und da und hier machst Blitz und Knips und was weiß ich. Und dann lockst du sie aus der Reserve. Dann sagst du irgendwas völlig Bescheuertes. Was weiß ich, ein Beispiel, was ich selbst erlebt habe, Fotograf macht ein Businessporträt von einer Managerin und einem Manager, so richtig für die Firmenzeitung und das ist so der Zeitschrift und die beide so im Business Dress und Anzug und im Konferenzraum, ne, so steife Atmosphäre und die sind beide so ein bisschen unlocker vor der Kamera. Und der Fotograf versucht das und ja, können Sie noch ein bisschen nach links und dann noch ein bisschen nach rechts und den Kopf noch und super, das Licht ist ganz toll und halten Sie doch mal Händchen. Und in dem Moment
auslösen, wo Sie maximal irritiert sind oder was?
Eben nicht, in dem Moment sind die natürlich erstmal, die verkrampfen, die sind völlig, was geht hier? Und dann lässt der Fotograf das so 3-4 Sekunden stehen, wartet einfach, was passiert. Und du merkst einfach beide so, hä, WTF, ne?
Ja.
Und dann sagt der Fotograf, nee, war nur Spaß. Und in dem Moment fällt dieser Riesenstein von denen ab und die sind tierisch locker, lachen und in dem Moment haut der Fotograf sein Dauerfeuer rein. Tak, 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 tak und schießt 20 Bilder am Stück.
Und dann waren sie hoffentlich auch ordentlich scharf.
Da muss man dann die Technik im Griff haben. Aber dieses zwischen den Posen schießen. Die Leute so ein bisschen schubsen, ne, was Unerwartetes bringen. Kannst du wie ein Löwe brüllen? Mach doch mal, komm auf, mach doch mal. Und dann merkst du schon so, oi, ne? Bisschen aus der Komfortzone locken. Oder vielleicht auch nur was andeuten, was gar nicht so gemeint ist. Aber du kriegst die Leute damit, oder guck mal doof. Nee, noch doofer. Nee, genau. Du kannst noch doofer. Und dann lässt du sie Grimassen machen. Und das sind alles Bilder, die hinterher, naja, brauchst du vielleicht nicht. Aber vielleicht doch, aber danach kommt was Lockeres. Also
im Grunde dann finden, finden, wie nennt man das? Schlagen? Nee, machen? Nee. Naja, ja.
Man schlägt Haken. Finden, weiß nicht.
Was macht man denn mit Finden?
Findentische.
Was?
Tintenfische.
Ach so.
War ein Spaß.
Ja, ich dachte gerade, nein, aber man weiß ja nie, ob das irgendwie jetzt mit
hat nichts Fotografie, mit Fotografie zu tun.
Ah ja, Findentische, nein. Natürlich. Das sind diese selbstleuchtenden.
Die Findentische, ja genau.
Spann doch mal einen 15er auf den Findentisch.
Genau. Den muss ich aus dem Lager holen.
Genau. Ja, ja. Mist.
Aber du kriegst die Leute dann zwischen den Posen oftmals, da nehmen die plötzlich ihr Mäuerchen runter. Da ja. Nehmen dann gehen die Schilde runter.
Ja.
Und dann hast du 3 Sekunden, in denen die Schilde weg sind. Bevor sie merken, ach scheiße, der fotografiert ja. Ich muss wieder mein Fotogesicht aufsetzen. Hups. Tja, zu spät. Und dann hast du die Bilder. Dazu musst du aber deine Kamera auf Dauerfeuer haben und dann auch wirklich Dauerfeuern.
Mhm.
In der Sekunde, wo du merkst, und das, da musst du aufmerksam sein. Wenn du merkst, jetzt geht der Schild runter, jetzt wird's echt. Ratatatatat. Ganz schnell, ganz viel. So.
Das war's.
Und das war's. Jetzt haben wir aber lang genug über den Menschen vor der Kamera geredet.
Und wir werden mit Sicherheit nochmal miteinander reden. Die nächste Sendung ist kein Podcast, die wir zusammen machen. Die wird es auch als Podcast geben. Allerdings erst nachgelagert, nachdem wir zusammen im Radio gesprochen haben. Du wirst mich nämlich in 14 Tagen, also morgen in 14 Tagen, am 11. April in meiner Radiosendung besuchen. Juhu. Im Blue Moon auf Fritz. Da kann dann die geneigte Hörerschaft auch mal anrufen und Fragen stellen.
Ist nicht tot.